please follow Doublette 76 on Instagram, Facebook, or LinkedIn.
You cannot be serious! You cannot be serious! You cannot be serious!
Patrick Kühn ist mein Gast. Lieber Patrick, herzlich willkommen. Kennst du David Letterman?
Ich kenne David Letterman. Lieber Tom, danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, natürlich. Wer kennt David Letterman nicht?
David Letterman hat eine neue Sendung auf Netflix. My next guest don't need an introduction. So, also alle Menschen, die ich kenne in meinem Alter, in deinem Alter, die sagen, Patrick Kühn kenne ich, brauche ich nicht. Jetzt habe ich natürlich in Vorbereitung auf diese Aufnahme nochmal auf deine Homepage geschaut. Ich habe nochmal recherchiert. Ich habe mir die ATP-Statistik angeschaut. Und ich freue mich wie ein kleines Kind auf meine 5 Seiten Notizen. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich hier heute nicht verzettel, dass ich einigermaßen strukturiert dich hier vorstelle, weil das wäre natürlich doof, dich nicht vorzustellen, weil es gibt natürlich auch viele junge Talente, die den Podcast hören und die sagen, Patrick Kühn, ja, habe ich mal im Fernsehen gesehen, den kenne ich als Kommentator. Und ich kenne dich natürlich als Balljunge vom Roten Baum. Du hast mir zugenickt und dann habe ich den Ball zugeworfen oder Fußfehler habe ich dir nicht gegeben als Linienrichter. Also, ne, das war so die Perspektive. Zu den glorreichen Zeiten am Roten Baum, 11.000 Leute, voller Center Court. Und dann spielten die Deutschen, ihr wurdet von Securities abgeschirmt. So habe ich Patrick Kühn dann live kennengelernt. Dann, deswegen würde ich, wenn es für dich okay ist, einfach mal den Versuch starten, hier dich vorzustellen, weil du eben ja auf positiv formuliert ein Tausendsasser bist, auf vielen Hochzeiten tanzt, viele Talente hast und du bist ja eben nicht nur der ehemalige Tennisprofi, der die Nummer 43 in der Welt war im Einzel und 28 im Doppel, Jahrgang 66, das musst du mir auch noch verraten, ich bin Jahrgang 76, wie du 10 Jahre jünger aussehen kannst als ich, obwohl du 10 Jahre älter bist, das geht eigentlich gar nicht, das ist ein Phänomen. Aber auch da habe ich 1-2 Hinweise schon bekommen von dem einen oder anderen Kollegen von dir.
Wie, ich bin gespannt. Also,
ja, genau.
Auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, was jetzt alles kommt.
Allerdings, also, ich leg mal los. Der Mann, mit dem wir hier heute sprechen, der hat eine positive Bilanz gegen Thomas Muster, eine positive Bilanz gegen Andre Agassi. Er hat gesiegt gegen Miloslav Mecia, der war jetzt nicht Nummer 1 der Welt, aber den... Das ist ein legendärer Spieler gegen Henri Lecorne, Paul Haarhuis, gegen Jarit, gegen Wielander, gegen Lendl, gegen alle gewonnen. Ehemaliger Tennisprofi, Davis Cup Sieger, mehrfach Davis Cup Kapitän, Turnierdirektor der BMW Open bei American Express in München, auch seit dem Jahr 2008, wenn ich das richtig auf dem Radar habe. Als Tennisexperte bei Sky habe ich dich wahrgenommen. Du warst jetzt aber auch schon bei Eurosport, also du bist nicht nur bei einem Sender verhaftet, aber hauptsächlich kennt man dich von Sky wahrscheinlich vor der Kamera. Markenbotschafter ist er von BMW und Wilson, korrekt? Oder weitere
richtig,
Firmen?
Richtig, alles richtig. Ich grätsche rein, wenn was nicht richtig
bitte,
ist.
Bitte, bitte. So, als Coach bei diversen Events, seit jahrzehntelanger Erfahrung und sein Wissen über Sport, Gesundheit und Leistungsfähigkeit, gibt er mit viel Leidenschaft als Keynote-Speaker weiter und mit unserem ehemaligen Gast von Doublette 76, Felix Greve, ein Hamburger Jung, hat er das Buch Enjoy Your Game geschrieben, das nun in die 2. Auflage geht. Das Buch habe ich gelesen, das haben wir auch schon verlost und die Folge mit Felix könnt ihr nachhören, folgen, also eine Doppelfolge war das. Und im Kontext dieses Buches Enjoy Your Game habt ihr sogar ein Event auf die Beine gestellt. Ihr habt in Palmgarten in Frankfurt Training gegeben, irgendwo anders, auch noch in Münster oder so.
In Münster, genau, ja.
Genau. und macht das sehr, sehr gut dosiert. Und ich habe, da kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern, gestern mit Felix kurz gesprochen. Ich habe eine WhatsApp, wie man es halt so macht, an die Mannschaft geschrieben. Ey Jungs, wir haben eventuell die Chance, da Patrick und Felix irgendwann mal irgendwo in Hamburg dann einen Tag lang zu genießen als Coaches, um unser Game mehr zu enjoyen. Aber ich glaube, meine Mannschaft braucht das dringend. Und direkt 6 Leute gesagt, jo, haben wir Lust zu. Also wenn ich das richtig auf dem Radar habe, so Minimum 12, idealerweise 16, 20 Leute so, ne, mit dem dicken Daumen.
16, 18 ist schon gut, klar, logisch.
Aber Patrick, wann machst du das alles? Das ist ja unfassbar. Also das sind ja 6, 7 Sachen gleichzeitig.
Ja, das ist gut recherchiert nochmal, Tom, von dir. Du, eins vorweg, es sind alles Sachen, die sich um den gelben Filzball drehen. Und Tennis ist nach wie vor meine große Leidenschaft. Ich spiele nach wie vor super gern Tennis, schaue, dass ich 2-mal die Woche am Platz bin, spiele aber dann nur für mich selbst, ne? Also keine Mannschaft mehr. Da fehlt mir auch die Zeit und ich möchte am Wochenende dann auch nicht mit der Mannschaft unterwegs sein. Da verbringe ich Zeit lieber auch mit meiner Familie, das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ich habe das große Glück, dass die diversen Dinge, die ich im Tennis jetzt, wie von dir beschrieben, machen darf, jetzt nicht alle zur gleichen Zeit stattfinden. Beispielsweise sind die BMW Open ja ein intensiver Zeitblock von, ich sag mal, 14 Tagen für den Turnierzeitraum. Selbstverständlich nimmt das viel Zeit in Anspruch über das ganze Jahr, aber das ist alles gut zu koordinieren. Dann die ganzen Tennisturniere, die ich ja mit Sky oder jetzt auch verstärkt wieder mit Eurosport mache, die haben auch ihren Platz sozusagen. Und von daher passt das alles. Mit Wilson bin ich sehr viel unterwegs, auch bei einigen Events, wo wir dann neue Schlägertests auch mal machen, die neuen Produkte vorstellen. Auch das macht mir Spaß. Und am Ende des Tages, und das ist auch der Aufhänger für das Buch, was ich mit Felix geschrieben habe, Tennis ist mein Leben, Tennis ist meine sportliche Liebe, auch meine Leidenschaft. Und mir geht es heute wirklich auch darum, meine Erfahrung und meine Liebe zu diesem Sport und die Freude zu diesem Sport Menschen nahe zu bringen. Und da geht es wirklich nicht nur um Profisport, sondern besonders um den ambitionierten Freizeitspieler, um den Breitensport. Denn ich sag mal, es geht weit über Resultate auf dem Platz hinaus. Wir haben in Deutschland so viele tolle Vereine, tolle Tennisclubs, in denen ja Familien Zeit verbringen, in denen Kinder Zeit verbringen. Ich früher als Kind ewig Zeit verbracht habe, an der Wand gespielt habe und dort so ein bisschen, ich will sagen mein zweites Zuhause, aber einfach mich oft aufgehalten habe und die Wertigkeit der Vereine für Kinder, Jugendliche, für Familien, für Seniorinnen, Senioren, finde ich schon außergewöhnlich und darüber hinaus die Freude am Sport zu vermitteln. Tennis ist so ein toller Sport, das ist das, was mich auch heute noch antreibt.
Mhm. Wenn man so dein Leben in Anführungsstrichen versucht zu clustern, das habe ich ja im Rahmen meiner Vorbereitung auch dann versucht, könnte man sagen, du warst 12 Jahre Talent. Also es kommt nicht ganz genau hin, aber du warst ungefähr, ne, wenn du so mit 5, 6, 7 angefangen hast, dann warst du 12 Jahre Talent, dann warst du 12 Jahre Profi, dann warst du 12 Jahre Davis Cup Coach, vorher noch ein paar Jahre B-Trainer beim DTB, 4, 5 Jahre, wenn ich das richtig auf dem Radar habe. Und dann ja, über den Rest sprechen wir wieder. Aber wenn wir wirklich mal versuchen, das ein Stück weit chronologisch zu sortieren, du kommst aus dem Saarland.
Richtig.
So, und jetzt musst du mir helfen, weil der, also Michael Stich würde sagen, der kommt aus Püttlingen.
Richtig.
So. Ich würde auch sagen, der kommt aus Püttlingen. Aber Püttlinge?
Püttlingen, genau.
Ja? Okay, aber das ist...
Ist richtig,
okay.
Ja.
Ah, okay, okay. Also, und da bist du irgendwann auf ein Internat gekommen, auf, ist das richtig, auf eine Sportschule?
Also ich bin geboren in Püttlingen, war in Püttlingen im Fußballverein sehr ambitioniert und habe dort auch Tennis angefangen, klassisch mit meinen Eltern in den Tennisverein gegangen, abends, wenn meine Eltern gespielt haben, danach mit meinem Papa noch ein paar Bälle geschlagen, dann haben die eine tolle Tenniswand gehabt und irgendwann war ich auch so schlau und wusste, wie man gegen die Wand gewinnt. Mhm. Habe stundenlang dort im Club verbracht und dann mit 12 war ich auf einem Gymnasium im Nachbarort und hatte die Möglichkeit, es gab ein Sportinternat dann in Kaiserslautern und dort bin ich dann mit 12 hingewechselt in das Heinrich-Heine-Gymnasium. Dort war ein Sportinternat zu meiner damaligen Zeit. Die 2 ersten Sportarten waren Judo und Tennis. Und ich hatte die Möglichkeit dann dort, weil ich auch mit 12 erstmals bei den Saarland-Jugendmeisterschaften im Finale stand und schulisch auch ganz okay war, dort quasi meine schulische Laufbahn weiter zu begehen und eben auch dort Tennis zu spielen.
Okay, und dann hast du da 1978, ja, wenn ich das richtig rechne, auch ein Idol gehabt. Das war ja die Hochzeit Borg McEnroe. Wer war da dein Favorit?
Mac, ganz klar Mac. Ja. Ich war auch 78 bei den eben angesprochenen Saarland-Jugendmeisterschaften in der Halle, habe ich gespielt und damals kam das neue Hemd von Mac raus, von Mac raus, so. Und Marke brauche ich nicht nennen, aber kennt jeder Tennisfan und hat meine Mama gesagt, ich brauche jetzt das Hemd für die Saarland-Meisterschaften. So, ich hatte damals auch eine ähnliche Frisur wie Mac noch und habe den Aufschlag auch kopiert, also auch so seitlich gestanden an der Grundlinie.
Ja, geil.
Und dann habe ich jede Runde mit diesem Hemd gespielt und habe es dann mit diesem Hemd quasi und meinem Idol sozusagen ins Finale geschafft. Und das war eigentlich so, das war so mein erster Schritt in eine, in Anführungszeichen, ersten Erfolg im Jugendtennis sozusagen.
Okay, und dann irgendwann hat man ja gemerkt, da geht was, da geht mehr. Und nun erlebe ich das ja auch jetzt als Vater von jüngeren Kindern auf diesen Turnieren, Verbandsmeisterschaften, 100 Eltern, alle denken, mein Kind wird Profi, das Thema kennst du auch. Und nun spreche ich mit jemandem, der dann Profi wurde. Und du weißt ja auch, es gibt so unglaublich viele Talente, die da den Schläger schwingen. Und du denkst, oh Mensch, der spielt ja aber toll, aber der kann es vom Kopf her nicht oder der kann es von den Füßen nicht oder. Eine Million Gründe gibt es da. Was hast du da den Eltern, den Kindern mit auf den Weg zu geben? Weil das ist ja irgendwo ein kleiner Widerspruch, enjoy your game. Es ist ja immer schön gesagt, klar. Und wenn du dann den Podcast angehörst mit Rensenbrink oder Riglewski, mit dem wir gesprochen haben, Rense sagt, du musst böse fighten. Ja, fighten. Und der Boden in der Verbandshalle in Hamburg hat gequietscht, wenn er gegen Christian Geier gespielt hat. So. Ja, und nochmal die haben sich nichts geschenkt. Ich würde mal die kühne These aufstellen. Da war wenig von Enjoy Your Game zu spüren in dem Moment, sondern die haben echt es sich hart gegeben. Das wird bei euch ja auch nicht wenig anders gewesen sein, oder?
Das war genauso.
Im Südwesten natürlich. Deutschlands. Da gab es ja mehrere Talente.
Da gab es beinharte Matches schon in der Jugend. Damals ja auch mit Udo. Udo war ja viel weiter vorne in der Jugend. Udo Riglewski beispielsweise oder auch Boris oder auch Tore Meinecke. Es gab viele in der Jugend, die weitaus besser waren. Ich habe also bei den deutschen Jugendmeisterschaften reihenweise früh verloren. Erste Runde raus, zweite Runde raus. Das erste Mal, mein erstes Halbfinale bei den deutschen Jugendmeisterschaften war da war ich 17 Jahre alt. Das war in Kiel. Und das war das erste Mal, wo ich so ein bisschen besser gespielt habe bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Vorher war da überhaupt nichts bei mir. Aber klar, es waren hart umkämpfte Matches und natürlich schenkt man sich da überhaupt nichts. Aber trotzdem ganz unterm Strich, Tom, du fightest doch nicht so bis zum Letzten. Du rennst nicht nach jedem Ball, bis dir die Socken qualmen, wenn du nicht irgendwo in dir selbst diesen Funken hast oder spürst, dass Tennis einfach so mega ist und dass du so heiß bist zu gewinnen. Das ist so dieser kleine Funke, der da aufblitzt, in dem, was du mir jetzt gesagt hast, mit Jörn Rensenbrink oder Udo Riglewski oder andere auch. Wir haben alle gefightet und es ist ein harter Weg. Es ist ein beinharter Weg. Aber wenn du, ich sag's mal andersrum, wenn du keine Freude am Tennis hast, wenn du keinen Spaß hast am Fighten, am Spielen, am Kreativsein, dann wird es sowieso schwer. Dann ist es auch endlich.
Hast du das auch so miterlebt, als du, ich meine, gut, als du B-Trainer warst, da hast du ja dann auch eher so die 100 oder 200, 300 der Welt schon bei dir im Kader gehabt. Hast du mit jungen Talenten mal diese Turniere Detmold, Lemgo und hast du dich mal mit auf den Weg gegeben? Oder hattest du immer Erwachsene als Schützling?
Meine B-Kader-Zeit, das waren die Spieler, die dann quasi den Sprung von der Jugend ins Herrentennis international angegangen sind. Das war dann Daniel Elsner, Thomas Messmer, also ganz, ganz Michael Berra zum Beispiel auch. Also es war der B-Kader, es waren quasi die, die den Sprung ins Profilager von der Jugend raus gegangen sind. Und ich war da auf vielen Future-Turnieren unterwegs, also teilweise wirklich 30 Wochen in den ersten Jahren auf kleinsten ersten Turnieren unterwegs. Und es war ganz witzig, weil ich war ja ungefähr dort mit 17, 18 selbst und kam dann nochmal auf diese kleinsten Turniere, wo wir dann in Deutschland auch rumgetingelt sind und in Gasthäusern übernachtet. Ich fand es total spannend. Ich habe damals selbst noch ganz gut gespielt. Und dann siehst du einfach, dass so viele Spielerinnen und Spieler es versuchen und dass die Konkurrenz stark ist. Deshalb ist es ein knallharter Weg. Aber ich habe meinen Jungs immer gesagt, wenn man sich dazu entscheidet, wenn ihr euch dazu entscheidet, diesen Weg zu gehen, dann seid so ehrlich zu euch selbst und geht ihn zu 100% für einen gewissen Zeitraum. Gebt wirklich alles, jedes Mal. Und das ist schwer. Und es ist, ich sage es deshalb, es ist nicht selbstverständlich, dass man, wenn man auf den Platz geht, jedes Mal, dass man es jedes Mal schafft, alles zu geben an diesem Tag, um das Match zu gewinnen. Körperlich, taktisch. Und manchmal hat man eben auch Tage, an denen es nicht so gut läuft. Du hast ja, wenn deine Kapazität 100% sind, hast du manchmal Tage, dann hast du vielleicht 80% von deinen 100%, 60% von deinen 100%. Wenn du mal müde Beine hast, die Vorhand geht mal nicht. Aber die Challenge, die Herausforderung ist, diese 60%, die ich an dem Tag habe, zu 100% zu nutzen. Das ist so die ultimative Herausforderung an einen selbst. Denn am Ende des Tages gibt es ja nie eine Garantie, ob du dein Match gewinnst, weil es auf der anderen Seite jemand gibt, der das gleiche Ziel hat. Und daraus resultierend, was hast du unterm Strich selbst in der Hand? Und das Einzige, und es ist aber auch gleichzeitig so wertvoll, ist es deine Einstellung. Wie du auf den Platz gehst, wie du ins Match gehst, wie bist du vorbereitet und bist du in der Lage, wirklich alles zu geben an diesem Tag, an dem du dein Match spielst?
Irgendwann hast du ja dann erkannt, okay, ich gehe auf die Tour, ich werde Profi. Das erste Mal erscheinst du Mitte 85 in der ATP-Weltrangliste. Das ist ja so die einzige Datenbank, die mir zur Verfügung steht. In einigen Quellen steht aber, mit 17 wurde er Profi. Wenn ich das zusammenaddiere und hochrechne, dann wäre das 83, 84 gewesen. Deswegen muss ich jetzt mal nachfragen, also wann ist die Entscheidung gefallen? Ich gehe auf die Tour. Und wie lange hast du dann gebraucht und was hat das, wie groß war das Risiko damals für dich?
Also ich habe dann 83 mich entschieden, ich konnte damals, und das muss man vorausschicken, ich hatte in der Schule, dadurch, dass ein Sportinternat war, die Möglichkeit, in der 11. die Schule zu verlassen für ein Jahr. Und die Tür war offen, nach einem Jahr wieder zurückzukommen, falls das nicht funktioniert. So, in diesem einen Jahr habe ich kaum Punkte gemacht, also nicht diesen Sprung auch gemacht, den ich selbst mir erhofft hatte. Und nach dem Jahr bin ich dann zu meinem Vater und habe gesagt, also ich würde ganz gern weitermachen. Und mein Vater hat zu mir gesagt, naja, du gehst doch wieder zurück in die Schule jetzt. Und ich habe gesagt, nein, ich will auf jeden Fall weitermachen, ich schaffe das. So, und wir hatten damals zu Hause eine Bäckerei-Konditorei und mein Vater hat zu mir gesagt, naja gut, du kriegst noch ein Jahr. Und wenn das Jahr dann so läuft, wie das Vergangene, dann freue ich mich, wenn du uns hier verstärkst bei uns in der Firma. Und mein Vater hat mich dann des Öfteren mal morgens um 3 wach gemacht und mich mit runtergenommen in die Backstube, weil da beispielsweise 30 Pflaumenkörbe standen, die entkernt werden mussten. Ja? So. Und ich habe mir dann gedacht, okay, um 3 Uhr morgens immer aufstehen ist jetzt auch nicht so das, was ich vorhab, und habe dann angefangen morgens, ich bin vor der, also die Schule war da nicht mehr, aber ich bin morgens, ich weiß noch, damals gab es diesen, kennst du vielleicht auch noch, diesen ersten gelben Walkman, der nicht mehr gewackelt hat, diesen Sports Walkman. So, den hatte ich mir damals gekauft und hat mir die Rocky die Kassetten da reingelegt und bin dann durch den Wald getigert bei uns, weil ich mir gedacht habe, ich kann verlieren, wenn der Gegner besser ist. Aber ich verliere niemals, weil ich nicht fit genug bin, sondern habe Konditionstraining gemacht, bin gerannt und habe trainiert wie wahnsinnig. Und das blieb dann in den ersten Monaten auch schwierig für mich. Und dann bin ich irgendwann nach Helsinki geflogen zum Challenger-Turnier, musste Quali spielen dort, 3 Runden Quali, und mein Gepäck kam nicht an. Ich hatte nur meine Schläger dabei und habe mir dann ein paar Sachen dort überall so zusammengesucht, Klamotten auch gekauft. und habe dann dort erste Runde Quali meine Sachen im Waschbecken gewaschen, über die Heizung gehängt, am nächsten Tag Quali, wieder gewonnen, wieder gewaschen. Das ging dann die ganze Quali so. Das ging bis ins Halbfinale dann so. So, nach dem Halbfinale, ich habe dann Halbfinale dort verloren.
Gegen
Das war so der
Chesnokov.
erste, das war, ja genau, es war der erste Durchbruch, so ein bisschen den Kopf über Wasser bekommen auf der Tour, dass ich mal den Challengern nicht nur dabei sein darf, sondern auch erfolgreich dort spielen kann. Und das hat bei mir so ein bisschen den Knoten gelöst. Ich kann das schaffen. Es war für mich ganz wichtig zu spüren, ich kann das schaffen. Ich habe natürlich die ganzen Klamotten gleich dort gelassen, die konntest du nicht mehr mit nach Hause nehmen. Und meine Schläger wieder eingepackt und dann ging es so langsam los. Aber das war schon echt eine harte Zeit am Anfang, weil die Erfolge einfach ausgeblieben sind. Aber ja, es gibt auch dieses englische Wort Perseverance, dranbleiben, weiterbeißen, weiterfighten und irgendwann ja, kam dann so ein bisschen der Durchbruch.
Legendär. Das war, wenn ich das richtig recherchiert habe, November 85.
Richtig, ja.
Also Bäckerboom hat schon stattgefunden. Ich muss nochmal auf den Südwesten Deutschlands zu sprechen kommen. Also in Hamburg waren wir ja nun auch nicht so schlecht aufgestellt mit Torre Meinecke, Ricky Osterthun und so weiter
Osterthun,
und so.
genau,
Michael
ja klar.
Westphal, die alle so aus und Michael Stich natürlich, die alle aus auch Ende 60er Jahrgang waren. Geier haben wir noch gehabt.
Nils Brandau war auch
Nils
dabei,
Brandau,
natürlich, also
richtig.
genau, ja.
Richtig. Aber der Südwesten Deutschlands, der war ja nun auch also unfassbar. Becker 67er Jahrgang, Udo hast du angesprochen. Ja,
Christian Pöttinger gab es noch damals.
Den
Es gab
kenne ich nicht.
viele,
Okay.
die Christian Pöttinger auch. Es
Ja.
gab wirklich viele, die gerade so Baden und aus Baden kamen. Bayern war auch ein starker
Ja.
Verband in der Jugend. Da ging schon was vorwärts, ja.
Hat dieser Konkurrenzkampf untereinander dich auch gepusht? Also wenn du jetzt der Gottähnliche gewesen wärst im Südwesten Deutschlands und es gäbe diese harten Konkurrenten links, rechts nicht, hat das eine Rolle gespielt oder war das egal?
Also in der Jugend, wie gesagt, in den ersten Jahren mit 13, 14, 15, 16, da haben die Jungs mich alle kassiert. Die waren wirklich deutlich besser. Aber unterm Strich würde ich sagen, haben wir uns alle gut getan. Also die Konkurrenz, die wir hatten, hat uns allen gut getan. Natürlich hat auch ich, war ich enttäuscht, wenn ich verloren hatte, beispielsweise gegen Udo Rychlewski irgendwo bei den deutschen Jugendmeisterschaften oder so. Aber gleichzeitig hat es mich angespornt, weiterzumachen. Und ich denke auch, dass in dem Schmerz der Niederlage unglaublich viel Kraft drin steckt, um mehr zu machen als vorher, damit du diesen Schmerz nicht mehr erfährst. Also Boris war ja da ein exemplarisches Beispiel, auch in der Tennisjugend schon. Übrigens haben wir uns erstmal gesehen bei den deutschen Jugendmeisterschaften damals in Bielefeld. Damals war es so, dass jeder Spieler auch ein Match schießen sollte, musste, durfte.
Ja.
Und Boris war mein Schiedsrichter damals. Er hat
Oha.
mir Jahre später gesagt: Mensch, ich habe damals gedacht, was bist denn du für ein verrückter Typ, so wie du dich aufgeführt hast am Platz und so. Habe ich gedacht, das sagt der Richtige, weil Boris der Typ war, der sich gegen diese Niederlagen ja so dermaßen gestemmt hat mit allem, was er hatte und eben nicht verlieren wollte. Und ich glaube, dass bin davon überzeugt, dass auch nur wenn dir eine Niederlage danach wirklich wehtut, also wenn es dir wehtut, dann gehst du hin und trainierst vielleicht nach dem Match am gleichen Tag nochmal, damit du das ins Positive drehst oder machst mehr als vorher, damit du besser wirst, damit du nicht mehr so oft verlierst. Aber die
Diese,
Konkurrenz
ja.
hat uns alle beflügelt.
Die
100%.
Einstellung ist nicht so weit verbreitet, glaube ich, dass Leute eben nach dem Match direkt sagen, es tut so weh, jetzt trainiere ich nochmal, sondern da gibt es viele, die
Also,
sagen, jetzt brauche ich erstmal
ja, also
Pause.
bei diesen Turnieren, wo ich dann unterwegs war im B-Kader, bei diesen ersten Turnieren, ich gebe dir mal ein Beispiel, Davydenko, sagt dir noch was?
Na klar.
Der hat damals auch diese Futures gespielt und er hat seine Matches gespielt und er hat regelmäßig nach seinen Matches noch eine richtige Einheit gemacht. Also das war Standard für ihn, wahrscheinlich weil er es auch von Anfang an so gewohnt war. Aber es gab einige Spieler, die ihr Turnier gespielt haben und innerhalb des Turniers trotzdem ihr Pensum an Training, und darunter liegt ja der Anspruch an einen selbst. Ja. Davydenko war für mich da ein wahnsinnig gutes Beispiel, weil ich auch Jahre später während meiner Davis Cup Zeit bei den großen Turnieren, als Davydenko Top 10 war, ja auch gesehen habe, wo es angefangen hat und wo es ihn hingebracht hat. Also das war dafür ein tolles Beispiel. Ein großartiger
Also
Spieler. Also was aus ihm geworden ist damals, überragend.
ohne Fleiß kein Preis, könnte man sagen. Wann hattest du das erst, also ich habe mir ja chronologisch dann deine Matches angeschaut, von 85 bis roundabout 97, 96 hast du ja dann aufgehört. Wann hast du das erste Mal gegen einen Spieler gespielt, wo du gedacht hast, jetzt habe ich es geschafft? Also Beispiel Basel oder irgendein anderes Turnier, Washington. Gibt's irgendein Turnier, wo du sagst, das Match gegen Agassi 87 in Washington, wo du ihm Bagel gegeben hast, ja, im dritten Satz? Also gibt's irgendein Match, wo du sagst, da wusste ich, oh, jetzt gehöre ich dazu?
Ich habe, ja, also es ist gar nicht so leicht, jetzt in ein paar Sekunden so ein Match rauszukramen. Aber weil du selbst jetzt mir schon eine schöne Vorlage gegeben hast mit Basel. Basel war für mich ein wichtiges Turnier. Ich habe Basel ein paar Mal gespielt, oft Qualifikation gespielt. Und Basel hat mir immer schon enorm gut gefallen, weil damals schon in der Qualifikation das Stadion voll war. Die Halle war voll, tolle Stimmung, toller Belag. Und ich habe aus irgendeinem Grund habe ich dort wirklich gut gespielt und habe mich dort auch das eine oder andere Mal qualifiziert und habe dann, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das war, es aus der Quali bis ins Viertelfinale geschafft und habe dann ganz knapp verloren im dritten Satz gegen Yannick Noah. Mhm. Ich glaube 6-4 im dritten war das. Und ich heute, wenn ich mich so erinnere, würde ich sagen, ich bin damals aus Basel irgendwie nach Hause gefahren und habe gedacht, ich habe nicht gedacht, ich habe es geschafft, weil wann hat man es geschafft? Das ist auch eine andere Frage, in die kann man ja tief eintauchen. Aber ich habe mir gedacht, ich wusste, ich bin am richtigen Weg.
Es geht was.
Es geht was. Ich bin am richtigen Weg, ich komme nach vorne. Und das war immer für mich auch eine Motivation, kann ich noch eins draufsetzen? So, und über meine Karriere, du hast ja einige Erfolge aufgezählt, über meine Karriere hatte ich schon immer wieder Ausreißer nach oben und einige Top-10-Spieler geschlagen und habe auch dann nach meiner Karriere mir mal die Frage gestellt, Mensch, warum stand ich eigentlich nie selbst weiter vorne?
Ja.
Ich habe ja so einige Top-10-Spiele auch geschlagen. Ja. Das war für mich eine ganz interessante und wichtige Frage, auch nach meiner Karriere. Und da kommen wir zum ganz entscheidenden Punkt. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass ich da vorne in den Top-10 stehe. Ich habe also, wenn ich die Augen zugemacht habe, tatsächlich alle Namen gesehen. Boris, McEnroe, Agassi, Chang, Wielander und habe auch, ja, auch gegen Muster gewonnen und gegen Agassi gewonnen und so. Aber ich habe meinen Namen nie dort gesehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nämlich das Thema Self-Image, das Selbstbild, was man hat. Das Bild, was man von sich selbst hat. Ich habe mich damals, und damit habe ich mich auch beschränkt sozusagen in meinem Potenzial, würde ich heute im Nachblick so deuten, nicht die Vorstellungskraft zu haben, ganz da vorne hinzukommen. Wenn du diese nicht hast, glaube ich, schaffst du es nicht. Und im Umkehrschluss kann man sagen, dass es für Spieler wie Boris oder auch Michael, Steffi Graf nicht zu vergessen aus deutscher Sicht, oder viele andere internationale Spieler, die in der Weltspitze stehen, Novak Djokovic auch, Federer und so, für die Jungs ging es nur um die Eins. Oder ging es nur um, also das ultimative Ziel war Wimbledon-Sieg, das ultimative Ziel war Eins, das ultimative Ziel war US Open. Da ging es um die ganz großen Sachen. Und ich wollte immer gut spielen, aber ich hatte nicht diesen einen Platz auf der Weltrangliste, da genau will ich hin. Und diese nicht vorhandene Klarheit, weiß ich heute, dass es war damals so, wie es war. Und ich, auch im Rückblick, ich bin total happy mit meiner Karriere und total happy mit dem, wie mein Leben gelaufen ist im Tennis und bin ewig dankbar, dass ich auch zu der Zeit spielen durfte. Aber so in der Retrospektive, das war so ein bisschen der Stein im Schuh.
Das ist schön.
Vielleicht verhindert hat.
Verstehe. Ich finde das sehr, sehr nachvollziehbar. Im Gegensatz könnte man ja sagen, dass dein ehemaliger kongenialer Podcast-Partner Michael Stich so ein bisschen eine andere Einstellung zu dem Thema hatte. Gestern gab es Wimbledon-Übertragung im Fernsehen, habe ich mir angeschaut, da saß Michael Stich dann irgendwie im Studio und erzählte auch im Vornherein, da spielte ein junger Este, ich weiß gar nicht, wo der steht, 200 oder 300 in der Welt, hat sich durch die Quali gespielt in Wimbledon und spielte auf dem Center Court gegen den ehemaligen gegen den Titelverteidiger, Eröffnungsmatch gegen Alcaraz. So, danke. Und Stich erzählte eben auch so in dem diesem Fernsehstudio, naja, du musst halt dran glauben. So, du musst halt dran glauben. Genau. Also du es hat keinen Sinn, er sagt das ja auch so auf seine norddeutsche Art, und das ist mir ja sehr, sehr nah dann auch. Ja, es ist vollkommen egal, ob du 6-1, 6-1, 6-1 verlierst oder 6-7, 6-7, 6-7, da kannst du nichts verkaufen, so, nach dem Motto, ne? Du musst einfach dran glauben und, einfach durchgehen. Und es interessiert nur der Sieg und eben nicht, ob du im fünften Satz, 14-12 verloren hast, so überspitzt gesagt. Also, das ist so ein bisschen das, was du meinst auch, ne? Diese Einstellung, so, ich gewinne, egal gegen wen.
Genau. Also, das ist ein tolles Beispiel und ich durfte ja auch mit Michael Davis Cup spielen. Nicht nur 93, sondern auch ein paar andere Matches auch. Und Michael hatte immer schon dieses enorme Selbstvertrauen. Und ich sage das Wort extra so, Selbstvertrauen. Ich vertraue mir selbst. Das heißt ja nichts. Selbstvertrauen heißt, ich vertraue mir selbst. Und ich kann eine schöne Geschichte erzählen von Michael. Davis Cup Finale 93 in Düsseldorf. Steht 1-1 nach diesen beiden Einzeln am Freitag. Und dann gewinnen wir das Doppel gegen die Woodies. Und dann haben wir am Sonntag früh Frühstück im Mannschaftsraum und es ist so ein bisschen, ja, ruhige Stimmung, ne? Weil alle denken so, Mensch, jetzt spielt der Michael heute gegen Fromberg, hoffentlich macht er das. Herr Stoltenberg hat gut gespielt am Freitag, gegen Michael knapp in 5 Sätzen verloren. Dann Marc-Kevin Göllner hat 6 Matchbälle gehabt gegen Fromberg, trotzdem noch verloren. Stoltenberg-Göllner, könnte eng sein. So, also hoffentlich macht der Michael das, dann sind wir Davis-Cup-Sieger. So, und dann kommt irgendwann Michael rein. So wie man ihn damals kannte, Jogginghose, gerade aus dem Bett ans Buffet, holt sich sein Frühstück, setzt sich da hin und schaut kurz mal in die Runde und sagt, Jungs, frühstückt mal in Ruhe, ich mach das heute. So. Und es ist genau das, was du sagst, ja. Wir waren auch sprachlos, wir haben genauso reagiert wie du jetzt. Aber das hat Michael, und es war nicht überheblich, es hat Michael ausgezeichnet. Er war
Selbstvertrauen.
Er hatte ein Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten. Und hat sich gesagt, wir spielen zu Hause in Düsseldorf auf Sand. Es sind 13.000 Zuschauer da. Ich bin top in Form. Er hat 93 sein fast bestes Jahr auf der Tour gespielt. Selbstvertrauen ohne Ende. Und weißt du was? Genauso hat er es dann gespielt. Vom ersten bis zum letzten Ball 3 Sätze, Fromberg dann nach Hause geschickt. Wir haben Davis Cup gewonnen. Und das war Michael immer. Ja. Er hatte einfach dieses von Hause aus, dieses in ihm tief drin sitzende Vertrauen in sich selbst. Was auch die Grundlage war für die großartigen Erfolge, die er hatte. Boris hatte das auch, aber auf eine andere Art und Weise. Aber Michael war dann damals auch so klar in seiner Aussage.
Interessant, interessant, wirklich. Also das ist, glaube ich, auch sehr, sehr nachvollziehbar für den Hörer. Weil man fragt sich auch, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Top 50 und Nummer 1 der Welt? Ne? Wo ist der Unterschied zwischen Nummer 50? Ich ganz offen gestanden, ich gucke teilweise hier in Hamburg Bundesliga- oder Regionalliga-Tennis und denke halt auch so, Alter, wie die den Ball hin und her schießen, richtig, das ist ja unfassbar. Und dann frage ich mich, wo ist denn jetzt hier der Unterschied eigentlich? Die schlagen mit Mach 2 auf, ja, die schroten rauf. Das kann ja nur die Birne sein, in Anführungsstrichen.
Ist es auch. Am Ende des Tages, die meisten tolle Vorhand, tolle Rückhand, tolle Schläge. Fitness ist Training. Beinarbeit, Schnelligkeit, Ausdauer, kann man alles trainieren und am Ende entscheidet sich's wirklich im Kopf. Klar.
Aber keiner spielt mehr einen Slice. Das macht mich traurig.
Aber komm, wenn wir mal Tennis spielen, ich zeige dir mal nochmal den Slice. Ich spiele auch ganz gerne Longline, so einen Meter hinter das Tee, sodass das richtig reingeht. Ja, Slice ist so ein bisschen, Dimitrov spielt für mich noch den besten Slice in der Weltspitze.
Nimm mal einen unter 30, der Slice spielt. Das ist
ja, wird schwierig.
Ja, ne?
Da wird so lange Pause jetzt in unserem Gespräch, da muss ich so lange überlegen. Ja.
Bei den Damen ja auch. Irgendwie. Manchmal denke ich halt, die broten den Ball da hin und her, wo ich denke, gerade gegen eine Sabalenka, da musst du eigentlich so ein Kurz-Cross-Slice auf die Tegel ihr mal geben.
Ja, so ein guter Slice, ein Slice, der beißt.
Ja, der, ja? So ein richtiger, der sich eingräbt.
Ich hatte mit Michael kurz geschrieben, Michael, vor 14 Tagen in Halle ein Event. Und wenn wir uns sehen, schauen wir, dass wir, selbst wenn es ein paar Minuten sind, noch ein paar Bälle schlagen. Weil wir da auf Rasen ein Event hatten, sagt Michael, komm jetzt, lass uns noch ein paar Bälle schlagen. Haben wir ein paar Bälle geschlagen und ich sagte dir, der dritte oder vierte Ball spielt ja seinen fiesen Rückhand-Slice. So butterweich, einen halben Meter hinter die T-Linie, der Ball kommt kaum noch auf. Und dann schaue ich rüber und sehe dieses Grinsen, dieses Grinsen in seinem Gesicht. Also das, und dieser Ball, der, nicht nur, dass der Michael gut gespielt hat, aber der der fehlt so ein bisschen in der heutigen Zeit. Federer hat den perfekt eingesetzt, auch seinen Rückhandslice, um damit einen, sag mal in Anführungszeichen, defensiveren, vorsichtiger gespielten Ball des Gegners zu bekommen, wo er dann mit der Vorhand aussuchen konnte, wohin er spielt. Ne? Also es ist schon ein taktisches gutes Mittel.
Ja, aber was Hans jetzt nicht mehr lernt, lernt Hans nimmer mehr. Habe ich auch mal irgendwann gelernt. Also mit 17, 18 anfangen, irgendwie ein Slice zu... Du musst ja in der Jugend das auch schon einbauen in dein Spiel.
Ja.
Oder?
Aber du, vielleicht kommen wir mal dazu, dass wir ein paar Bälle schlagen, dann schnibbeln wir mal ein bisschen.
Aber sehr, sehr gerne. Das ist eine meiner liebsten Übungen, wenn ich mit Mannschaftskameraden irgendwie trainiere. Rückhand-Slice bis 11 Punkte. Da geht's um alles. Das ist mir wichtiger eigentlich, als einen Satz zu gewinnen. Okay, jetzt hast du die große Wahl, lieber Patrick. Wir können über ein Highlight sprechen oder über ein Lowlight deiner Karriere. Worüber wollen wir als erstes reden? Also
wenn ich mir das aussuchen darf, spreche ich lieber über Highlights, ganz klar.
Ja, Wimbledon 88.
Lowlight, also das gehört ja auch dazu. Ja.
Ja, gut, aber chronologisch vielleicht dann lieber. Wimbledon 88. Ich habe hier ja das Draw vor mir. Du bist ins Viertelfinale von Wimbledon gekommen. Du bist damit Member of Last Eight. Wie heißt der Club?
Last Eight Club.
Erstmal als Erklärung für den Hörer, der das noch nicht kennt, was heißt das, so ein Member zu sein?
Also der Last Eight Club ist ein kleines Gebäude, so wie so ein Clubraum auf der Anlage in Wimbledon. Und man wird Mitglied dieses Vereins, dieses Clubs sozusagen, indem man sich im Einzel durch mindestens Viertelfinale qualifiziert. Im Doppel ist es das Halbfinale. Mhm. Ich glaube, im Mixed ist es das Finale. Mhm. Aber für die Einzelspieler ist es dann ab Viertelfinale ist man dann Last Eight Club Member und bekommt auf Lebenszeit 2 Ground Tickets. Und darf, wenn man dort ist, in diesem Clubraum auf eine Tasse Tee und auf ein Sandwich und sich mit anderen Last Eight Club-Mitgliedern über Tennis unterhalten und über alles, was die Welt bewegt.
Das ist ja schon mal gut, wobei du natürlich auch, also viele Wege führen nach Wimbledon, habe ich gelernt. Du würdest sicherlich auch anders da an deine Tickets kommen, mache ich mir gar keine Sorgen. Aber da in diesen Last Eight Club, das nutzt man dann auch, dass man da mal Hallo sagt dann? Und
also ich war ja die letzten 15 Jahre immer dort mit Sky und wir haben auch dort gedreht, ne? Aber ich bin dann auch mal rein so in der Pause, mal geschaut, wer ist jetzt da so drin? Und Tom, du kennst den auch. Also es war großartig. Ich habe dann einen Tee getrunken, English Tea, mit Fu Macmillan. Wir haben damals das Doppel Bob Hewitt, Fu Macmillan. Fu Macmillan war der am Netz stand, Beidhändig gespielt hat mit so einer Kappe, mit so einer weißen Kappe. Und er ist nicht mein Jahrgang, ein bisschen älter und so, großartiger Spieler und ein ganz, ganz netter. Und wir haben dann so ein bisschen über Tennis uns unterhalten und es war einfach nur großartig.
Geil. Sensationell. Erinnerst du dich an die einzelnen Runden von dem Wimbledon-Turnier 88? Dann helfe ich dir mal.
Also lass mich mal anfangen.
Ja?
Erste Runde Hub van Bökel.
Jawohl.
Ein Holländer. Zweite Runde, glaube ich, Jakub Lasek.
Ja, in 5 Sätzen. 1-2 hinten lagst du hinten.
Ja.
Schön Jakub noch umgebogen, Lasek. Das Ding.
Was ist dann jetzt?
Amerikaner.
Jim Grab.
Jo. Glatt in 3. Und dann Jimmy Connors. Und da müssen wir natürlich einsteigen, weil ich habe gestern auf Sky als Stichwort Connors gegen Ash gesehen. Die schneiden ja mal so ein bisschen zusammen. Billie Jean King spielt gegen Chris Evert. Das war so die eine Rivalität. Oh, ich glaube, 74 war das oder so. Und dann spielte Connors gegen Arthur Ashe.
War eine Doku, glaube ich. Das habe ich auch gesehen.
Ja, genau.
Ashe dann immer so kurze Dinger gespielt hat und alle überrascht hat mit seinem Spiel, wie er gegen Connors da auf den Platz gegangen
ist. Aber wie Connors, mit was für einer arroganten Attitüde der Connors da auf den Court kam gegen Ashe. Also ich war ja noch nicht mal geboren, Punkt 1. Ich gucke das so im Fernsehen und ja, ich habe auch noch nicht viele Bilder diesbezüglich gesehen und denke auch so, wow. Also erstmal, wie spielen die? Also Ashe hat am Anfang keinen Ball reingespielt und Connors mit so einem überheblichen Grinsen gesagt, ich mach dich fertig, ich mach dich platt. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Stichwort auch an dich, weil ich glaube, bei deinem Achtelfinalmatch gegen Jimmy Connors, ehemalige Nummer 1 der Welt, netto mehrere Jahre Nummer 1 der Welt gewesen. Da passierte Folgendes. Da gab es immer eine Regenunterbrechung, oder?
Richtig. Bei und Satz beide und 6 beide gab es eine Regenunterbrechung.
5, 7, 7, 6 und dann 6, 6. 6, 6. Und dann genau. Regen, also mit Beginn, Ende Gelände.
So, sollte der Tiebreak losgehen und ich sehe dann so aus dem Augenwinkel, stehe beim Return, wie der Stuhlschiedsrichter weggerollt wird und habe 2 Sekunden gebraucht, um zu realisieren, was los ist. Und dann ist schon die Plane über den Platz gezogen worden. Wir haben gerade noch geschaut, dass wir nicht unter der Plane landen und mussten dann vom Platz. Und ich hatte damals die Umkleide 2, also bei Platz 2 gab es die 2er Umkleide und Connors war ja im Center Court in der 1er Umkleide sozusagen, da wo die Champions, sagen
wir mal. Wir haben eine Zweiklassengesellschaft bei den Umkleiden.
Das war damals so, ja genau. Mhm. Meine Umkleide war vollkommen okay, die war sehr einfach. Ich durfte ja dann nach dem Match für mein nächstes Match die Umkleide in der, die 1er Umkleide kennenlernen und die war wirklich anders. Mhm. Aber egal, wir sind dann weg vom Platz und das Match wurde nicht mehr weitergeführt an dem Tag und dann kannst du dir vorstellen, wie die Nacht war, kaum geschlafen, weil ich mir die ganze Zeit überlegt habe, wie fange ich den Tiebreak an, denn der Tiebreak ist natürlich wichtig, 2-1 Satzführung ist anders als 1-2 und am nächsten Tag hat es auch nochmal geregnet und ich habe mich dann im Regen eingespielt und habe mir gesagt, nee Patrick, du gehst auf jeden Fall nass geschwitzt auf den Platz, ziehst kurz vor Match nur noch ein trockenes Hemd an und bist dann ab dem ersten Punkt ready to go. Mhm. Und kam aus meiner 2er Umkleide auf den Platz. Jimmy Connors kam dann aus seiner Umkleide auf den Platz und ich habe gesehen, dass Jimmy Connors total trocken war, also gar nicht geschwitzt hat oder so. Und dann habe ich schon die Faust in der Tasche gemacht, habe mir gedacht, come on, den Tiebreak, den ziehe ich mir jetzt. Mhm. Und habe dann den Tiebreak auch gewonnen, führte 2-1 Sätze und hatte bei 6-5 im vierten 2 Matchbälle. Und wenn die Zuhörer jetzt dein Gesicht auch so sehen können, wäre das großartig. Du bist so gespannt gerade, Tom.
Das Schlimme ist ja, ich kenne das Ergebnis und denke trotzdem, was passiert jetzt?
Genau. 2 Matchbälle. Und wir haben ja eben mal über das Thema Kopf gesprochen. Oh. Und dann hat sich mein Verstand, mein Kopf gemeldet.
Dann kam Jens-Peter Eisenarm.
Boah, ich kann jetzt ja wirklich gegen Connors gewinnen. Oh. So. Und das war nicht hilfreich. Und ich habe dann einfach nur noch den Ball reingeschupft und auf den Fehler von Connors gehofft, den der natürlich nicht gemacht hat. Hm. Und habe dann diesen vierten Satz verloren.
Und dann sitzt du auf der Bank und was denkst du da?
Und dann sitze ich auf der Bank und denke mir, boah, so ein Mist. Hm. Ich beschreib's mal freundlich.
Ja, sehr freundlich.
Und zugleich habe ich aber dann gedacht, nee, ich habe jetzt Matchbälle gehabt, ich pack das heute. Und ich hatte aber auch schon bei der Spielansetzung gesehen, Wimbledon Platz 2. Und du weißt, damals Wimbledon Platz 2.
Friedhof der Stars.
Und auch das hat mir den Glauben, sind wir wieder beim Kopf, ich habe das gesehen, denke mir, auf dem Platz, ich bin dran, dort schlage ich Connors. So, und habe diesen Glauben auch beibehalten, auch nach dem verlorenen vierten Satz. Dann steht es 3-3 im fünften und dann kann ich dir tatsächlich keinen Ballwechsel mehr schildern, weil ich dann total im sogenannten Flow war. Hm. Und deshalb habe ich auch gewonnen, weil ich nicht mehr nachgedacht habe, weil ich dann in Anführungszeichen einfach nur gespielt habe.
Unglaublich. Sensationell. Und bist dann automatisch im Viertelfinale gegen einen anderen 66er.
Ja.
Da habe ich auch nochmal versucht, ein bisschen zu recherchieren. Stefan Edberg, Jahrgang 66, wie Patrick Kühn. Gab es noch einen anderen 66er, global gesehen? Oder war Edberg der beste 66er aller Zeiten, logischerweise? Becker, 67er Jahrgang? Ja. Oder habt ihr auf internationalen Level gespielt? Hast du gegen Edberg in der Jugend mit 17, 18 irgendwo gezockt? Ach, gar nicht. Nee, so eine DTB-Junioren-Event?
Nee, in der Jugend gar nicht. Also. Aber ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, oh Mist, ich spiele auf Platz 1, nicht am Center Court. Mhm. Denn es war mal einen ganz großen Bogen. Ich mit 12, 13, so haben wir das Gespräch angefangen. Meine Idole waren Borg McEnroe und ich habe mir die Matches natürlich früher im Fernsehen noch angeschaut. Und mein Traum war nicht jetzt irgendwann Tennisprofi, sondern mein Traum damals war, einmal auf diesem Platz zu stehen. Oh. Einmal auf diesem Center Court zu spielen in Wimbledon. Und ich war im Viertelfinale gegen Edberg, habe mir gedacht, komm jetzt, das jetzt am Center Court, komm jetzt, das muss doch jetzt passen.
Na klar.
So. Aber es war auf der anderen Seite auch Becker gegen Cash in dem Jahr am Center Court, logischerweise. Und dann gab es noch ein anderes Match am Center Court und ich spielte dann am Einser. Ich weiß noch, hatte dann 1-2 Sätze, hatte Satzball im vierten. Und auf Vorteil, weißt du, an Vorteilseite weißt du, jetzt kommt der Kick vom Edberg. Das weißt du einfach, wusste ich damals auch. Ich spiele einen mega Return mit der Rückhand. Edberg kommt wie in Zeitlupe nach vorne und blockt diesen Volley die Linie runter und ich war ungefähr 14 Meter vom Ball weg und hatte keine Chance, diesen Satz zu gewinnen, habe dann noch ein 4 verloren.
Oh. Edberg, bester Volley in den Top 3 aller besten Volleyspieler. Ja, ne?
Ja, würde ich sagen. Cash auch, Mac.
Ja, das sind sie, guck mal. Das sind sie, oder? Die besten Volleyspieler oder viele Australier.
Ja, wenn es so immer die Frage, wie man Volleyspieler definiert, aber wenn man so das reine Surfen-Volley sich anschaut, dann waren die schon, Pat Rafter war natürlich auch stark und Tennisfans fallen natürlich noch andere Namen ein.
Ja, klar. Aber
ja, auf die Schnelle würde ich sagen, ja, die drei waren schon die drei.
Aber ein Riesenerfolg. Und dann warst du im Viertelfinale und dann, lieber Patrick, dann hast du noch ein, zwei andere Turnierchen gespielt und dann irgendwann ging es nach Los Angeles. Und du spielst gegen ein Aufschlagmonster, glaube ich, Johann Krieg, ehemaliger Südafrikaner und irgendwann war er Amerikaner.
Boah, das weiß ich gar nicht mehr.
Ja. Und du gewinnst den ersten Satz 7-6 und holst dir dann die Brille.
Echt?
Ja, 0-6. Hast du ausgeblendet? Krass. September 88 auf Hardcourt. Da wollte ich fragen, warst du unterzuckert? Hast du nach dem ersten Satz gesagt, ich habe keinen Bock mehr?
Ich war gar nicht in Los Angeles.
Hat nicht stattgefunden.
Ich habe keine Ahnung. Also das Match habe ich nicht mehr in Erinnerung, tatsächlich.
Ja.
Boah, 0-6.
Ja, steht hier im Internet. Oder ist es ein Tippfehler? Kann auch sein, nee, weiß ich nicht.
Nee, ist sicher kein Tippfehler. Da muss was gewesen sein.
Naja.
Was es war, weiß ich nicht, aber...
Aber es ist ja interessant. Nur mal so, du erinnerst dich an einzelne Volleys und Kickaufschlag hier in Wimbledon. Ja, ein paar Monate später spielst du so ein Match und sagst, kann mich gar nicht dran erinnern. Das ist ja, das sagt ja auch was über dich, dass du eben so ein positiver Typ bist.
Selektives Gedächtnis natürlich. Aber Tom, wenn du mich jetzt spontan fragst, gegen wen hast du 92 Wimbledon verloren oder gegen wen hast du 91 Wimbledon verloren?
Okay, ja.
Wird mir, glaube ich, auch nicht so direkt einfallen. Also ja, also offensichtlich fällt vieles dann so von der Kuchenplatte runter.
Ja, ja.
Aber 0-6. Okay, da muss was gewesen sein. Wahrscheinlich war Johann Krieg einfach, hat er seinen besten Tag gehabt seiner Karriere.
Oder ich weiß es nicht. Oder du hast ihn provoziert nach dem ersten Satz. Gab es solche Spieler auch? Ich meine, man hört es immer wieder, dass Trash-Talk früher ein größeres Thema war. Wir haben über Connors gesprochen, über McEnroe. Wer waren da so die Schlimmsten? Und die, wirklich so am Netzpfosten, wenn man auf die Bank sich setzt, gab es einen Text oder was?
Ja, also ja, gar nicht so böse jetzt oder so. Aber ich kann mich daran erinnern, in Hongkong mal ein Halbfinale gespielt zu haben gegen Pat Cash. Und an guten Tagen habe ich schon ganz gut serviert. Und habe dann auch dort im ersten Satz echt so einen Lauf gehabt, Aufschlaglauf gehabt und habe den ersten 7-6 gewonnen. Und dann war Seitenwechsel, wir gehen so aneinander vorbei und Cash tritt mir so ein bisschen auf den Fuß.
Tritt ja auf den Fuß?
Ja, vorne so leicht, ne, am Vorbeigehen hat er mich so ein bisschen gestoppt einfach und hat dann nur gesagt, hey Patrick, how come you serve so well today? Amazing. Ja? Und ich habe mich natürlich hingesetzt an Seitenwechsel und habe gesagt, Mensch, heute wie ich unmenschlich. Also, das ist ja Wahnsinn, ja. Und zack, schon war er irgendwie bei mir im Kopf. Und ich habe darüber nachgedacht, Mensch, wieso serviere ich ihn eigentlich so gut?
Ja, ja.
Und das ist natürlich genau das, was er wollte und was für mich nicht hilfreich war. Ich habe dann knapp in 3 Sätzen verloren damals, ja.
Oh, Mann.
Kopf, alles Kopf, Tom. Das ist
ja
das Gleiche.
Ja, es ist unglaublich. Apropos Kopf. Ich habe ja deine ganze Karriere hier mal mir reingezogen. Erinnerst du dich, gegen wen du eine sehr gute Bilanz hattest? Also, wir haben Agassi, Wielander erwähnt, beide Thomas ehemals Muster. Nummer 1, Thomas Muster. Erinnerst du dich, gegen wen du eine nicht so gute Bilanz?
Brad Gilbert, 0-5, glaube ich.
In der Tat, ja. Das erste Mal 86 in Wien und 94 dann das letzte Mal, auch über einen langen Zeitraum. Was war da los? Mochtest du nicht gegen den spielen oder war das einfach so...
Also
Zufall.
Es war so ein bisschen bergauflaufen für mich. Ich hatte immer das Gefühl, dass er mein Spiel einfach gut liest. Und weißt du, Brad Gilbert war auch ein Spieler, also sind ja die Matches, die ich jetzt gegen ihn gespielt habe, der hatte ich ja nicht jetzt vom Platz gehauen oder so, sondern hatte ich schlecht gemacht. Also er hat einfach dein Spiel mit seiner Taktik so ein bisschen so aufgesaugt und du hattest das Gefühl gegen Brad Gilbert, also ich hatte das Gefühl, muss man besonders gut spielen. Zum Beispiel Passierbälle. Brad Gilbert hatte ich nie jetzt so einen Strich die Linie runter Longline passiert, sondern hat dir immer so die Bälle wie so einen faulen Apfel so auf die Füße gelegt. Und irgendwann, wenn der Zeitpunkt da war, hat er dich mit ganz wenig Geschwindigkeit passiert. Hm. Oft am Netz dann noch das Gefühl hattest, oh, da komme ich noch dran. Hm. Und dann fehlen gerade so die 2 Zentimeter zum Ball. So, und auch beim Return stand er mal auf der Linie, dann stand er mal 3-4 Meter hinter der Linie, hat er mal 3 hohe hinten reingespielt. Also hat alles so, was man an Mitteln mitbringen kann, ins Match mitgebracht und hat selbst im dritten Satz, ich glaube, ich habe mal einen dritten Satz gespielt in San Francisco gegen ihn, er war irgendwie immer da, in jedem Ballwechsel immer da und es war einfach, ja, hat gut serviert, das muss ich sagen. Gut serviert, das wurde eigentlich immer so ein bisschen unterschätzt bei ihm, einen starken Aufschlag gehabt. Hm. Aber ja, er war dann letztendlich 5-mal der bessere Mann. Hm. Ja, klar.
Hm. Gut, um auch dieses Kapitel oder deine Karriere so ein bisschen abzurunden, Niederlagen gehören ja dazu. Gegen Tim Mayotte hast du 1-3, gegen Marian Weider. Oh,
da habe ich mal in Wimbledon bitteres Match verloren gegen auf Platz 13.
Wenn man jetzt dein Gesicht sehen würde, da sieht man die echten Schmerzen noch.
Das weiß ich noch, weil er hat mich ja so gereizt da mit seinem Hin und Her und so. Habe ich mich zu viel nerven lassen auch von denen.
Das war so ein Reizer auch, ne?
Ja, das war irgendwie, boah, das Gefühl kenne ich, das ist heute noch da.
Gegen Weider 0-3, den kennt man ja irgendwie aus dem Trainerstab von Boris Becker, aber der war ja auch Top 40 in der Welt, glaube ich.
Ja, ne? toll, also.
Und Weider, ja. Ganz großer Name, Ivan Lendl, aber da wollen wir mal über den Sieg reden.
Einmal in Queens geschlagen.
Ja, 92.
92 und dann...
In Wimbledon direkt gespielt.
Und jetzt wird's rund, Tom. Na? Dann spielte ich Center Court Wimbledon. Erste Runde, Ivan Lendl.
Aber da ging ein Traum in Erfüllung.
So, ganz genau. Und was das genau war, erzähle ich dir jetzt. Hm. Ich sah die Auslosung Wimbledon, denk mir, Spielansetzung, Center Court, Ivan Lendl. Ich denk mir, bam. Und jetzt am Center Court, da mache ich ihn nochmal weg. Ist noch viel besser als in Queens. So.
Klar.
Geh erstmal in die Umkleide. War in dieser Umkleide und danach ging es diesen Weg auf den Center Court, den wir alle aus dem Fernsehen kennen. Alle Tennisfans, die jemals Wimbledon-Finale geschaut haben, kennen diesen Weg, wenn die Spieler um die Ecke kommen auf den Center Court. So, ich habe diesen Weg so oft im Fernsehen gesehen und bin ihn dann selbst gegangen auf diesen Center Court, wo du hinter der Plane rauskommst und auf einmal bist du auf diesem Center Court. Das Publikum applaudiert und du gehst auf diesen Platz und ab im ersten Satz, ich fasse mal den ersten Satz vom Ergebnis kurz zusammen, ich glaube 19 Minuten hat es gedauert, stand es 1-6. Oh. Ich bin auf diesen Platz und dort ist mein Traum in Erfüllung gegangen, ja, das habe ich in dem Moment nicht bewusst so wahrgenommen, aber der Platz hat mich überwältigt. Mhm. Die Atmosphäre hat mich überwältigt. Die Situation hat mich überwältigt. Dort diesen Weg zu gehen, den ich aus dem Fernsehen so oft gesehen habe und dann auf diesen Platz zu spielen gegen Ivan Lendl, es war ein bisschen so, als wenn ich mir selbst von außen zugeschaut hätte. Mhm. Ein ganz merkwürdiges Gefühl. Auch, vielleicht kannst du dir das vorstellen, du stehst beim Aufschlag und dotzt den Ball so auf, um dich für einen Aufschlag vorzubereiten. Und alles kommt dir so ein bisschen wie in Zeitlupe vor, wie in so einer Blase vor. Und die Bewegungen sind wie Kaugummi. Also es war ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl. Und ich war also auch mit dem Kopf, ich weiß gar nicht, wo ich war. Ich kann es nur so beschreiben, dass mich das alles überwältigt hat, weil dort offensichtlich mein Kindheitstraum wahr geworden ist.
Interessant.
Und ich diesen ersten Satz gebraucht habe, um auf diesen Platz anzukommen. Erster Satz 6-1, dann war es 6-7, 6-7. ganz knapp. Es war auch, glaube ich, enge Tiebreaks, ein gutes Match dann auch letztendlich. Hm. Aber verloren habe ich es zu Beginn schon. Hm. Also zu Beginn im ersten Satz, weil natürlich Lendl vorgewarnt war, ob der Niederlage in Queens. Hm. Und dann gleich seine Favoritenrolle ja auch auf diesem Platz, den er viel besser kannte als ich, seiner Favoritenrolle gerecht geworden ist und sich dann letztendlich das Match auch vielleicht nicht mehr ganz so aus der Hand nehmen ließ. Ja, aber diese ersten Momente, das war 1-6, überwältigend, fantastisches Erlebnis auch, aber ich war nicht wirklich im Match drin.
Mhm. Auch sehr gut nachvollziehbar aus meiner Sicht. War die Royal Box besetzt? Musstest du oder durftest du einen Diener machen? Die Frauen haben nichts gemacht.
Also ich habe auf jeden Fall den Diener gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob jemand drin saß, Tom, aber ich habe auf jeden Fall, weil ich dir am Fernsehen auch schon gesehen habe, weil ich dachte, nein, du machst auf jeden Fall den Diener.
Natürlich. Den lässt du dir nicht nehmen, ne?
Natürlich,
ganz klar. Legendär. Ist es heute auch noch so, dass man sich verbeugt?
Ja.
Klicks macht?
Schon, ja.
Wenn die besetzt ist oder nicht, oder keine Ahnung.
Ich denke schon, ja doch.
Sagt er dem Mainz also dann vorher Bescheid? Oder der?
Aus der Tradition heraus würde ich jetzt sagen, ja.
Ja, ja.
Bin mir selbst aber nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, ja, es gehört zu Wimbledon dazu.
Legendär. Nun hast du, wenn man jetzt sich deine Homepage, also ich muss nochmal deine Homepage loben im Übrigen, ich weiß nicht, wer die erstellt hat, die ist ja Wahnsinn, also kann ich nur jedem Hörer empfehlen, einmal auf die patrickkühn.de Seite zu gehen, wo man die einzelnen Elemente sieht und man sieht eben auch alte Fotos von dir. Du hast so drei, das ist jetzt für einen Podcast schwer, deswegen, jeder Hörer muss sich das selber geben und da draufklicken. Und man sieht eben auch so ein Foto, da bist du, keine Ahnung, 16, 17, hast so irgendwie ein ELS-Hemd an und einen Völkelschläger.
Ja, genau.
Also so ein mit so einem relativ kleinen Kopf, man kann den Schläger nicht ganz sehen. Du hast logischerweise auch mit Holzschläger angefangen, geht ja nicht anders. Weißt du noch, wann du umgestiegen bist auf Alu-Racket? Also Connors hatte ja diesen Schläger,
ja.
Kunststoff.
Also ich hatte früher lange Holzschläger gespielt und irgendwann habe ich ein Turnier gespielt in Kenn, in der Eifel, in der Nähe von Trier. Hm. Und dann gab es einen Spieler, der hieß Erik Jehlen.
Ja.
Und dieser Spieler damals war so, oh, das ist der Erik Jehlen. Muss dir vorstellen, in der Jugend war so, das ist der Erik Jehlen, der ist unglaublich gut. Das ist einer der Besten in Deutschland.
Aha.
Und der Erik hatte damals in Völkel Carbon gespielt. So, es war ganz kleiner, runder Kopf. Und da habe ich mir gedacht, boah, so wie der Erik Jehlen spielt, den Schläger muss ich auch mal spielen. Und dann bin ich da quasi gewechselt vom Holzschläger zum Kunststoffschläger. Und die ersten Kunststoffschläger waren Völkel. Der Schläger, den du jetzt angesprochen hast, das war damals, der hieß Völkel Explosiv damals. Ein weißer Völkelschläger.
Okay.
Genau.
Und irgendwann bist du vernünftig geworden, auf Wilson umgestiegen und gesagt,
nein,
die repräsentiere ich irgendwann.
Tatsächlich, Tom, ich hatte tatsächlich dann Head gespielt und zwar zuerst in der Jugend noch den Head Edge, den Wielers gespielt hat. Dann später kam der Head Prestige raus. Der hat ja so ein bisschen gepfiffen, ja, wenn du das so serviert hast.
Und, ja,
so. Und mit dem Schläger habe ich dann auch da in Helsinki meine ersten Erfolge gehabt. Und dann, das ist auch eine Wahnsinnsgeschichte, habe ich 87 mit Boris Doppel gespielt in Frankfurt in der Festhalle.
Boris hat gewonnen.
Wimbledon gewonnen. Und ich war ja noch quasi ganz am Anfang. Mhm. Und wir hatten dort das Turnier gewonnen. Und ich hatte damals keine Verträge. Und dann...
Du hast keinen Vertrag gehabt?
Nee, ich hatte keine Verträge damals gehabt.
Aha.
Und da war damals jemand so im Umfeld von Boris dabei. Und der hat mich dann gefragt, hast du denn eigentlich Verträge? Habe ich gesagt, nee, ich habe keine Verträge. Und dann hat er gesagt, Mensch, gib mir doch mal deine Schläger. Und ich schicke dir mal ein paar... Sachen zum Anziehen zu. Und dann kamen so Tage später zwei, drei Kartons mit weißer Kleidung.
Mhm.
Ganz weiß, ohne Logo. Und meine Schläger waren schwarz überpinselt. Und dann hat er zu mir gesagt, du, schau mal, das ist doch jetzt auch tolles Zeug hier. Also schöne Klamotten ganz in weiß und Schläger ganz in schwarz. Und spiel doch mal so. Und wenn du einen Ball reinspielst, dann rufe ich nochmal an. So. Und dann habe ich Boris auch gefragt, kann ich der Person vertrauen? Er sagt, ja, 100% und so. Und dann bin ich ja damals Wimbledon 88, Connors und die Matches davor, ich habe ganz in Weiß gespielt. Ganz in Weiß.
No Logo.
Das war ja in der Zeitung auch gestanden, als ich gegen Connors gewonnen hatte, stand, glaube ich, drin, der weiße Riese schlägt Jimmy Connors so ungefähr.
Ja.
Und nach diesem Wimbledon-Turnier haben wir uns dann nochmal getroffen. Und dann habe ich quasi meine ersten Ausrüsterverträge so gemacht. Und es war dann damals der Fischerschläger, den ich gespielt habe.
Ja.
Dieser Vakuum, dieser türkisfarbene.
Ich erinnere mich.
Genau. Und die Kleider waren damals, glaube ich, Diadora.
Ah, okay. Ja, den Fischerschläger haben viele gespielt. Gustafsson, ja, also viele Schweden haben den gespielt.
Ja, genau.
Der war in damals, in Anführungsstrichen. Gab ja immer so Wellenbewegungen auch bei den Schlägermarken, ne?
Auch das, ja.
Wo man dann, Hochzeiten. Du hast eben schon ein, zwei Stichworte gegeben, die perfekt überleiten auf deine sensationelle Doppelkarriere, weil du im Doppel noch höher gerankt warst als 43 im Einzel. Du warst 28 der Welt im Doppel. Du hast im Davis Cup auch wichtige Doppelmatches gespielt. Aber wenn man sich deine Doppelkarriere anschaut, da gab es eben diverse Partner. Ich möchte einfach mal so zusammenfassend erwähnen, du hast viel mit dem eben zitierten Erik Jehlen gespielt. Du hast viel mit Karl-Uwe Steeb, auch recht erfolgreich, Doppel gespielt, ja. Den ich gar nicht so als super Doppelspieler wahrscheinlich ungerechtfertigt abgespeichert habe, weil er eben so als Linkshänder sicheren Spin reinspielte. Und ich habe den jetzt nicht so als Volley-Monster wahrgenommen, aber auch ihr habt echt geile Doppel gespielt. Klar, du hast mit Alexander Bronz gespielt, Boris Becker wurde eben erwähnt, mit dem hast du zwei Doppelturniere gewonnen, 87 in Frankfurt, in Doha 93. Michael Stich, mit dem hast du Doppel gespielt. Und Gary Muller ist ein Südafrikaner, korrekt? Der erwähnt, Gary Muller, ja. Also du hast noch viele einzelne so Turnierchen mit dem einen oder anderen gespielt. Genau, ja. Klar, auch mit Udo Rigleski. Auch in der Bundesliga, bei Mannheim hast du da logischerweise viele Doppelpartner gehabt. Ich habe ein, zwei Botschaften hier und ich versuche die hier mal abzuspielen.
Ich freue mich immer, wenn ich all den Weggefährten Grüße übermitteln kann. Wir kennen uns jetzt seit circa 45 Jahren, also schon fast das ganze Leben. Hat immer sehr viel Spaß gemacht mit dir. Schon in der Jugend unsere erste USA-Reise, dann auf der Tour natürlich und später bei Grün-Weiß Mannheim, als wir zusammen dann noch wirklich einen großen Erfolg mit der Deutschen Meisterschaft feiern konnten und dann bei den Mannheim Adlern die Siege irgendwo auf dem Eis machen durften. Also wirklich unvergessene Erlebnisse mit dir. Ich freue mich immer sehr, wenn ich deine fachmännischen Kommentare höre. Du bist ein Mann voller Leidenschaft fürs Tennis. Ich hoffe, du bleibst so, mach weiter so. Immer eine Freude, deine Frische und dein Know-how übers Tennis zu hören. Alles Gute und viel Spaß bei dem Podcast mit Tom. Das macht riesen Spaß, habe ich auch schon hinter mir. Also viel Spaß euch beiden. Alles Gute. Ciao, ciao.
Udo Rigleski.
Udo, klar, gleich erkannt. Ja, du, Udo, wir haben, ja, also wir kennen uns wirklich aus der Tennisjugend. Hatten damals, Udo hat es ja gesagt, eine Reise nach Amerika damals als deutsches Team zum Sunshine Cup. Und zum Orange Bowl damals mit
Klaus Hofsess.
Und Klaus Hofsess war dabei, kann auch sein, ja?
Ja, oder?
Ja, ich glaube Günter Bosch, vielleicht war
Klaus Hofsess
auch dabei.
Mhm.
Kann auch sein, ja. Aber auf jeden Fall Boris damals noch dabei und so. Das waren, ja, also wir treffen uns ja heute auch noch hier und da mal bei einem Pro-Am oder so. Und schöne Nachricht, schöne Erinnerung auf jeden Fall, auch mit Udo.
Und mit Udo hast du gespielt, aber wir haben ja deine Karriere uns genau angeschaut. Du hast drei Doppelturniere gewonnen. Zwei mit Boris Becker. Hast du Boris mit durchgeschliffen an deiner Seite? Wer hat Vorhand, wer hat Rückhand gespielt? Warst du immer auf einer?
Ich hatte Rückhandseite gespielt, genau.
Immer? Prinzipiell?
Ja, soweit ich mich erinnern kann, Rückhandseite.
Mhm.
Doch. Auch mit Michael im Doppel, im Davis Cup, immer Rückhandseite.
Mhm.
Ja, und dann fällt mir gerade ein, 94 spielen wir Düsseldorf für Team Cup, Finale gegen Spanien. Und Michael sagt so eine Stunde vor mir, als steht 1-1, entscheidendes Doppel um den Titel. Sagt Michael zu mir, du, irgendwie lass mich heute mal Rückhand spielen.
Nicht wirklich. Was ist denn da los? Das kann er doch nicht bringen.
Ich habe irgendwie so einen Touch auf der Rückhand heute. Ich muss das irgendwie mal heute auf der Rückhand spielen.
Er sagt, er hat so einen guten Touch auf der Rückhand und deswegen will er Rückhand spielen?
Genauso wie du schaust, habe ich auch geschaut und habe gedacht, naja gut, wenn er jetzt so einen guten Touch da auf der Vorderseite irgendwie hat, dann, was soll ich sagen, dann spielen wir es halt so, ja?
Okay.
So. Und dann haben wir es auch da so 6-4 im dritten gewonnen. Ich weiß noch, ich glaube im letzten Spiel hat der liebe Thomas Carbonell hat dann zwei Doppelfehler serviert, zwei Doubletten und wir haben 6-4 im dritten gewonnen damals, World Team Cup. Aber auch sowas musst du meistern. Wir hatten einen Heidenspaß, aber ja.
Das ist ja sehr sensationell.
Aber grundsätzlich immer Vorteilseite.
Aber du hast nicht gesagt, lieber Michael,
hab ich.
Ich spiele mein Leben lang hier Rückhandseite in Anführungsstrichen. Eine Stunde vor mir und dann sagt er, nee, komm, oder wie? Oder habt ihr gesagt, mach mir Xing Shang Chong?
Da sagt er, lieber Patrick, hast ja vollkommen recht, aber du kannst das auch auf der Einstandseite.
Aha.
Wir gewinnen das auch so, ja.
Aha. So. Auch nicht schlecht. Ja, Überzeugungskraft und Selbstvertrauen. Ja. Stark. Ich habe hier noch einen.
Hallo Patrick, auch du darfst Gast sein von Tom vom Tennis-Podcast Doublette 76.
Warum?
Und ich freue mich drauf, dass ihr zusammen über alte Zeiten reden könnt. Ich erinnere mich daran, dass ich mit dir Doppel spielen durfte und ich jedes Mal dich bewundern konnte, wie du aus egal von welcher Position vom Platz Winners geschlagen hast, die fast unorthodox waren und die eigentlich kaum möglich waren. Du hast es aber geschafft. Und du hast es geschafft, dass wir bis zum Finale uns bis dahin durchgeschlagen haben. Und auch dort hast du wieder unfassbar gespielt. In deiner Art Friede, Freude, Eierkuchen. Auf jeden Fall sehr unbelastet. Es war eine Riesenzeit mit dir. Ich habe enorm viel Spaß gehabt mit dir. Und vielen Dank. Viel Spaß. Ciao.
Ja, Tore Meinecke. Gänsehaut immer wieder, wenn ich an die Aufnahme mit Tore denke. Du musst kämpfen, war auch ein Stichwort unseres Vorgesprächs. Da kannst du ja vielleicht auch noch ein, zwei Sätze zu sagen, weil wenn ich das richtig mitbeschnitten habe, habt ihr euch da wieder getroffen.
Richtig, ja, wir haben es also vor 2 Jahren gesehen. Im September gibt es ein tolles Event in Darmstadt. Du musst kämpfen und mit vielen ehemaligen Spielern. Ich hatte damals auch die Freude dabei zu sein und habe dann wirklich nach vielen, vielen Jahren Tore wieder gesehen. Und wir haben uns beide so gefreut, dass wir uns gesehen haben.
Hm.
Also so eine lange Zeit auch dazwischen, wo ich mich dann auch gefragt habe, Mensch, wieso war da so eine lange Zeit dazwischen? Weil wir haben es immer gut verstanden. Es war so schön, dass wir uns gesehen haben und haben viel geplaudert und haben dann auch zusammen gefrühstückt am nächsten Morgen. Und es war einfach... Ja, du machst dann auch so eine Zeitreise irgendwo. Für mich war es dann auch mal der Sprung zurück in die Erinnerung mit Toro, damals das Turnier in Rotterdam gespielt zu haben. Er hatte dann seinen tragischen Unfall ja auch gehabt. Und es war so schön, dass wir uns da getroffen haben. Tolle Botschaft. Und das Turnier 93, also ich meine, das muss ich auch wirklich nochmal sagen, Tom. Wie Toro damals gespielt hat, war unfassbar. Also auch mit Björn, mit seinem Bruder, unterwegs auf der Tour, so die Anfänge von der Technik her, also unglaublicher Spieler. Und leider kam dann dieser tragische Unfall. Aber Toro war so ein fantastischer Spieler. Toro übrigens, mein erstes Bundesligaspiel zu Hause in Mannheim, Heimspiel, war gegen Toro.
Ach Quatsch.
Soweit ich mich erinnere. Und Toro hat mir bei vollem Sendercore zu Hause 6-1, 6-2 gegeben. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das verarbeitet habe. Weil er auf Sand einfach mit seiner Technik so viel Spin gespielt, auch so eine tolle Technik auch hatte. Also ja, schön, dass wir uns da wieder gesehen haben und tolle Erinnerungen an so eine Zeit im Doppel da in Rotterdam.
Ja. Und ihr werdet euch ja wahrscheinlich wiedersehen bei zukünftigen Du musst kämpfen Events das ein oder andere Mal. Das wird ja auch dieses Jahr wieder stattfinden, so wie ich informiert bin, im September.
Genau.
Jetzt ist das Stichwort Grün-Weiß Mannheim gefallen. Das ist ja dann wirklich auch für Tennis-Spezialisten dann ein Thema, aber das ist ja genau unsere Zielgruppe. Tennis, Bundesliga, ich habe so viel leuchtende Augen gesehen von ehemaligen Gästen, die da mitspielen durften. Ihr habt vor tausenden Leuten teilweise gespielt. Also da waren jetzt nicht so 100, 200 bei den Bundesligaspielen, sondern da waren tausende. Die Anlage war gefüllt, weil so ein so ein Tennis-Punktspiel ist ja nun nicht sehr zuschauerfreundlich im Jahr 2024. Ein Punktspiel kann mehr als 10 Stunden dauern, das wissen wir alle. Und dann zieht sich das wie ein Kaugummi manchmal. Aber vielleicht erzählst du auch nochmal, ihr wart unglaublich erfolgreich mit Grün-Weiß Mannheim über deine Tennis-Bundesliga-Zeit.
Ja, also die Bundesliga-Zeit war in Mannheim war einfach überragend. Wir waren so ein eingeschworenes Team. Wir sind ja 93 erstmal deutscher Meister geworden. Total überraschend, als wir dann gegen den vielfachen deutschen Meister Neuss gewonnen hatten. Es gab da eine Feier im Clubhaus. Wir sind dann zurückgefahren aus Mannheim noch in der Nacht auf die Anlage bei uns. Du musst dir vorstellen, der ganze Club war auf der Anlage, als wir abends um 11 Uhr erst da ankamen. Alle haben gewartet. Es war eine Band im Clubhaus. Wir haben da gefeiert vom Allerfeinsten und waren einfach so eine eingeschworene Mannschaft. Vergleichbar 96 war es genauso. 96 hatten wir ein Team mit Karim Alami, mit Marc Huvermans, Oliver Groß, Carsten Ariens, Dick Dier, Marcello Gracca. Ich war im Team. Alexander Popp war im Team. Ich hoffe, ich habe es keinen vergessen. Wir waren so ein starkes Team damals auch. Und wir hatten wahnsinnig viel. Und jetzt sind wir wieder bei Freude am Spiel, Enjoy Your Game. Wir hatten einfach so wahnsinnig Spaß in diesen Zeiten. Vergleichbar war es aber auch im Davis Cup. Und ich habe in der Mannschaft wirklich auch immer mein bestes Tennis gespielt. Mhm. Und die Bundesliga-Zeit habe ich auch genutzt, weil du ja Freitag und Sonntag Matches hattest, um dort intensiv auch zu trainieren, an meinem Spiel zu arbeiten und das Freitag, Sonntag dann auch zu spielen. Und hat in diesen Jahren 93 bis 96 einfach eine überragende Zeit. Mannheim, der ganze Club stand dahinter, der ganze Club hat es gelebt. Und wie du schon sagst, wir hatten zwischen 3.000 und 4.000 Zuschauer am Spieltag. Das war schon ein extremes Happening in Mannheim und das hat auch die ganze Stadt mehr oder weniger so ein bisschen mitgezogen in diesen Sommermonaten im August.
Und das war ja dann auch sicherlich für viele ein gutes finanzielles Fundament, ein Stück weit. Man hat ja ein paar Euro dafür bekommen, dass man da gespielt hat. Das war dann zum einen super Training untereinander, aber eben auch, man hatte eine gewisse Grundlast so, ne?
Ja, vor allem in den Anfangsjahren. Es gab ja, wir waren ja, einige von uns waren ja Kinder der Bundesliga, wenn man das so will, oder auch Regionalliga und konnten die ersten Einnahmen, die wir hatten, ja auch dazu verwenden, auf Turniere zu fahren. Das ist ja auch heute noch eine Riesenherausforderung, das zu finanzieren. Und die Zeit, Regionalliga oder auch Bundesliga, für mich war es damals vornehmlich Mannheim. Ich war auch mal 2-3 Jahre im anderen Verein, aber in Mannheim, natürlich war das die Grundlage dafür, auch starten zu können, auch Flugtickets, Hotels, die ganzen Reisen auch zu finanzieren. Und von daher war die Bundesliga für viele von Spielern aus meinem Alter damals eine ganz, ganz wichtige Zeit. Und dass die Bundesliga damals für uns so gab, sicher auch international eine absolute Besonderheit.
Kriegt man das wieder auf die Beine gestellt, indem man beispielsweise sagt, dass ein Ausländer pro Team oder die Hälfte muss deutsch sein, das klingt immer so doof, aber wir beide können das richtig einordnen, um den jungen Talenten aus der Region sogar vielleicht eine Chance zu geben, Geld einzunehmen. Die Zuschauer identifizieren sich tendenziell vielleicht dann auch mit dem Lokalmatador aus dem Saarland, aus woher auch immer, aus Mannheim oder Hamburg, wo, ja, egal wo. Kriegt man das wieder auf die Beine gestellt oder ist der Zug abgefahren? Also nur mal so, in anderen Ligen, in anderen Sportarten gibt's das, by the way. Also Bossmann-Urteil spielt da gar keine Rolle. Man kann sich solche Regeln auferlegen. Aber ich halte es für, habe ich in einer anderen Folge mal auch erzählt, für relativ sinnlos, gerade auch in höheren Altersklassen, sich eine Mannschaft zusammenzukaufen, die kein Mensch kennt, wo sich keiner mit identifiziert. Und dann wundert man sich, dass da nur 44 Leute am Rand stehen.
Also darum geht es ja. Ne? Es geht darum, könnten, soweit ich jetzt informiert bin, die Vereine in einer Diskussion auch mal besprechen. Es war damals von unglaublichem Wert für uns in der Bundesliga, gerade hinten an 5 oder 6 spielen zu können, mal reinzuschnuppern in die Bundesliga als Nachwuchsspieler, auch mal mit den in Anführungszeichen Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, 4 Spielern auch mal trainieren zu können über einen längeren Zeitraum. Also wir haben es damals ja auch, oder ich habe damals ja die 4, 5, 6 Wochen Bundesliga vor Ort verbracht. besonders in den ersten Jahren mit 18, 19, 20, in der Zeit auch mal 2, 3 Jahre, in der Zeit keine Turniere gespielt? Das ist die erste Frage, die sicherlich auch im Raum steht. Spielen die Jungs in der Zeit dann ein Turnier oder nutzt man die Zeit vor Ort, um wirklich an seinem Spiel zu arbeiten? By the way, jetzt heute, glaube ich, ist die Bundesliga mit 4 Einzeln und 2 Doppeln so aufgestellt, dass auch ein Unentschieden am Ende des Tages dastehen kann, halte ich für persönlich für, naja, weiß ich es nicht. Ich kenne es zu meiner Zeit mit 6 Einzeln und 3 Doppeln, sodass am Ende, und das war das Spannende, ein Match auch mal 4-5 oder 5-4 ausgehen konnte, wo es wirklich bis zum letzten Doppel auf der Kippe stand. Und das macht es ja auch
extrem das heißt
spannend. So, und das fehlt mir heute einfach auch bei der Bundesliga. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn man diesen Weg gehen will, gemeinsam, mag es sein, dass es wie in anderen Sportarten auch möglich ist. Das müssen natürlich dann andere Menschen entscheiden. Aber ich kann nur sagen, dass ohne die Bundesliga zu meiner Zeit, für mich jetzt, wäre es deutlich schwieriger geworden, die finanziellen Mittel aufzubringen, um die ersten Schritte zu machen.
Vollkommen nachvollziehbar. Und ja, ich mag das auch gerne zuzugucken. Also jetzt in Hamburg haben wir dann eher zweite Bundesliga, aber bei den Damen haben wir Bundesliga mit ganz vielen lokalen, tollen Talenten, auch Ella Seidel, Noma und wie sie alle heißen, Carina Witthöft und. Also was für ein Zufall auch, dass da so viele Hamburger Derns in dem Fall dann Bundesliga spielen. Und bei den Jungs genau das Gleiche jetzt. In dem Fall dann im Club an der Alster, spielen auch viele Lokalmatadoren. Auf der Anlage verliert sich das so ein bisschen, kannst du dir vorstellen. Wenn da 300 Leute sind, dann denkst du, oh Mann, ist das leer. Und wenn du in Bremerhaven spielst und da sind 300 Leute, da brennt der Baum, ne? Weißt du selber, also dann, das ist auch eine ganz besondere Atmosphäre dann in diesen kleineren Clubs, die es dann so nach oben schaffen, so Rot-Weiß-Hagen, haben wir auch viele Anekdoten hier im Podcast gehört. Von Kohlmann, von Hugo, Wörmann und so weiter und so fort. Aber alle, egal mit wem du sprichst, alle haben leuchtende Augen, wenn sie von diesen Mannschaftserlebnissen spielen und wissen noch bei 4 beide und dann auf dem Nachbarplatz und dann ist der, konnte nicht mehr Doppel spielen und. Das waren die schönsten Erlebnisse eigentlich. In der Mannschaft.
Die taktische, wenn man sich nach den Einzelnen der Umkleide trifft. Wie
machen
wir es jetzt taktisch? Ja. Wer spielt mit wem? Wer ist erstes Doppel? Wer spielt drittes Doppel? Und wie machen wir das? Wie stellen wir uns auf? Und dann gehen wir alle da raus und schauen, dass wir gewinnen. Und wie du sagst, bei 4-4 ein Doppel läuft noch, dann ist ja alles auf diesem Platz. Ja. Diese ganze Stimmung, das war, ich erinnere mich auch an wir haben mal gespielt gegen Groß-Hesselohe in Mannheim damals. Und ich habe dann Doppel gespielt mit Mike Bauer damals in Mannheim. Auf dem Sendercourt stand es 4-4. Hey, wir hatten, ich weiß nicht, 4000, da unvorstellbar, ein Sommertag, über 30 Grad, da ging die Post ab. Und dann hat Grünwald Mannheim ja da hinten auch so neben dem Sendercourt weiter hinten auch noch einen Pool. Wir haben es doppelt dann gewonnen, die ganze Mannschaft in den Pool, wir haben gefeiert. Und auch das ist ja auch Bundesliga. Dieser Team-Spirit, der ist ja, also zu meiner Zeit war das unfassbar. Ja. Das macht so viel Energie auch frei, das motiviert ja auch so.
Ja, ich kann nur hoffen, dass wirklich viele Hörer in ihren jeweiligen Clubs oder in ihren Städten das nutzen und zur Regionalliga, zweite Bundesliga, Bundesliga spielen gehen und sich das anschauen. Und dass eben die Talente da eben ihre Eiszeit bekommen. Eiszeit ist das Stichwort. Da muss ich nochmal drauf zurückkommen, weil Udo sagte, das ging so ein bisschen unter vielleicht in seiner Sprachnachricht, ihr habt den Sieg gefeiert bei den Adler Mannheim, so heißen sie, kann das sein? Also, ihr habt Tennis gewonnen und die Siegerehrung hat im Eishockeystadion stattgefunden, oder wie darf ich das verstehen?
Wir sind deutscher Meister geworden und dann ging die Eishockey-Saison los, der Adler Mannheim. Adler Mannheim, volles Haus.
Ja.
Jedes Mal volles Haus. So. Und dann vor dem ersten Spiel der Adler Mannheim gab es eine Ehrung auf dem Eis. Und das hat natürlich mein lieber damaliger ehemaliger Trainer, der Helmut Lütti, so ein bisschen mit eingefädelt, weil er ja schon genau wusste, wie das abläuft. Und muss dir vorstellen, Mannheim, da kannte man sich ja auch, Adler Mannheim, Grün-Weiß Mannheim, da waren die Verbindungen, die Wege sehr kurz. So, und die Ehrung hat auf dem Eis, mitten auf dem Eis stattgefunden. Das heißt, wir Tennisspieler haben Schlittschuhe angezogen, Eislaufschuhe angezogen quasi und mussten dann quasi dort, wo die Eishockeyspieler auf den Platz gehen und ganz im Sprinter immer reindüsen, uns auf den Weg machen in die Mitte zum Eis.
Legendär.
So, auf den Weg machen, das ist schon der richtige Ausdruck.
Seid ihr...
Der erste ist rein, zack, 1 Meter auf die Nase. Und die Fans natürlich, Fans haben das natürlich gefeiert.
Die Tennisspieler, ne?
Tennisspieler, genau. Und irgendwann war ich auch dran, habe mir gedacht, ach Du lieber Gott. So, nur nicht hinfallen, nur nicht hinfallen. Ich bin da, also, wie auf rohen Eiern ist noch geschmeichelt, ja. Also, auf die Mitte des Platzes zugesteuert, weißt du, und bei jedem Gänseschritt die Zuschauer, hey, 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 hey. Und wir haben dann dort, haben wir es geschafft, hat ein bisschen gedauert, dass wir dann alle dort in der Mitte waren und dort haben wir dann die Ehrung bekommen. Und dann mussten wir natürlich vom Eis runter, relativ schnell, und dann sind wir dann alle auf die Nase gefallen und wurden da nochmal gefeiert vom Publikum,
Stark.
aber tolles Erlebnis natürlich, ne?
Ja,
Ja.
Sport verbindet, ne? Das ist ja das
So
Schöne.
ist
Das ist
das.
auch eben die
Genau.
unterschiedlichsten Sportarten. Ich meine, Eishockey-Fan und Tennis-Fan, ich glaube, da gibt es eine sehr, sehr geringe Schnittmenge. Also ein sportbegeisterter Mensch, der mag alles oder fast jede Sportart. Aber das ist ja toll, auch zu hören, dass da dann eben so die
Ja,
Vereine
ja, ja.
untereinander sich nicht die Augen auskratzen, sondern untereinander unterstützen und sagen, natürlich ehren wir hier den deutschen Meister. Ich glaube, nur so geht es in den
War toll.
jeweiligen Metropolregionen. Ja.
War ganz toll, ein tolles Erlebnis.
Jetzt hast du, bist einer der wenigen Menschen, mit denen ich jetzt sprechen darf, diese Doppelpartner alle gehabt. Also du hast mit allen Davis Cup-Spielern, die Davis Cup gewonnen haben, Doppel gespielt, und nicht nur einmal. Wenn du jetzt das, wenn du jetzt ein ganz, ganz wichtiges Doppel hättest und es, ich sage jetzt, es geht um Leben und Tod, ja? Und du musst dir einen wünschen neben dir, wo du
Boah, ist
sagst,
das schwer.
ja, das ist eine ganz ätzende Frage, ich weiß. Also ich glaube, Udo hat damals gesagt, also mit Stich ging alles. Ja, also wenn der einen Atomlauf geschoben hat, da wusste ich, brauche ich mich nur daneben stellen, in Anführungsstrichen, in den Doppelkorridor und es lief. Jetzt hast du mit Boris Becker auch noch Doppel gespielt. Gary Muller habe ich jetzt nicht vor Augen. Steve Yeelen hast du gesagt, auch Monster-Doppelspieler. Ich kann die Frage auch,
Schwierig.
weil es echt eine doofe Frage. Aber vielleicht beschreibst du einfach nochmal für uns Hörer, wie ist das, neben denen da Doppel zu spielen und naja, vielleicht kannst du ja doch irgendeinen hervorheben noch, wo du sagst, also das war der beste Doppelspieler.
Naja, am meisten, also sagen wir so, die wichtigsten Spiele habe ich letztendlich gespielt und die wichtigsten Spiele für mich waren letztendlich die Davis Cup Matches. Die meisten Davis Cup Matches mit Michael. Ich habe eins mit Boris, sechs mit Michael. Mit beiden alle gewonnen. Ja, also mit Michael damals haben wir 93 in dem Jahr, in dem wir Davis Cup gewonnen haben, haben wir jedes Match gespielt und sind über den Davis Cup so auch zusammengewachsen. Und wir haben auch, glaube ich, ein, zwei Mal auf Turnieren versucht zusammenzuspielen. Das war aber nicht so sonderlich erfolgreich und haben dann gesagt, komm, das lassen wir lieber. Lass uns auf den Davis Cup konzentrieren. Und wir hatten dann irgendwann wirklich auch ein blindes Verständnis auf dem Platz. Und Michael, so wie Boris auch, haben mir auch Mut gemacht und mir Selbstvertrauen auch gegeben. Für diese Doppel, die im Davis Cup ja auch wichtig waren, beide unterschiedlich auf ihre Art und Weise. Michael war taktischer unterwegs. Also Michael hat zu mir mal gesagt, Mensch, wenn du vorne am Netz stehst, ich serviere mal ganz weich nach außen. Da denke ich mir, alles klar, dann wusste ich, ich muss die Hose ein bisschen hochziehen und ready sein für den Return, ja. So. Und bei Boris ging es halt über Boris Power, ne? Über Boris Willenskraft, über die Power. Boris hat sich dann beim zweiten Aufschlag des Gegners mal einen Meter ins Feld gestellt und auf den Return einfach Longline mit 200 mal abgezogen. Und bei Boris war das Interessante, wenn Boris returniert hat, der Return war drin, der Gegner spielte den ersten Volley und wenn Boris dann den ersten Schlag nach dem Return hatte, ich stand am Netz, da konnte ich immer sehen, wie die Gegner, bevor Boris den Ball geschlagen hat, so einen Schritt zurückgegangen sind. Weil die einfach wussten, jetzt kommt so ein Block. Dann natürlich die Winkel frei waren. Boris dann kurz cross, manchmal auch auf die Füße und so. Also unterschiedlich haben beide gespielt. Michael war, wir haben oft auch im Doppel, und wenn wir heute uns sehen, sprechen wir auch da manchmal drüber, dass man heute noch so wenig auf dem Körper serviert. Also wir haben damals im Doppel bestimmt 70% auf dem Körper serviert. Weil du ja vom Körper her einen defensiveren Return kriegst, kannst am Netz dazwischen gehen und haben das als taktisches Mittel oft genutzt. Also ja, also einen möchte ich mir nicht aussuchen, aber klar,
Nein.
ich habe am meisten die wichtigsten Matches mit den beiden gespielt. Und das sind auch die stärksten Erinnerungen, die ich habe mit Gary Muller, ein guter Freund von mir. Wir haben zweimal gespielt, glaube ich, in unserer Karriere, zweimal Wimbledon, einmal im Halbfinale gespielt. Das nächste Jahr, glaube ich, haben wir erste Runde verloren und dann haben wir es wieder gelassen, haben gesagt, komm, wir haben so tolle Erinnerungen an Wimbledon. Das Halbfinaljahr war überragend.
Der hatte
Aber Gary
Monsteraufschlag auch,
auch.
ne?
Ja, Gary war ein brutaler Aufschläger.
Ja.
Also super serviert. Also weißt du, wenn du zusammenkommst und sagst so, ich serviere nach außen, schau mal, dass du zum Beispiel Longline zumachst als Taktik. Absprache, hat Gary dann gesagt, Ass durch die Mitte.
Ass Mitte.
So. Und das macht ja auch was mit dir, ne?
Ja, ja.
Aber Doppel war für mich immer, ich, wie gesagt, habe es geliebt, in der Mannschaft zu spielen, habe mein bestes Tennis in der Mannschaft gespielt. Und damit einhergeht auch, dass ich wahnsinnig gerne Doppel auch gespielt habe. War mein Ding, ja.
Wird zu wenig Doppel gewürdigt in den Medien? Du warst ja dann oder bist ja eben auch viel im Fernsehen aktiv. Und wir haben ja eben Krapütz und die ganzen anderen super Doppelspieler, Andreas Mies und. Aber irgendwie ist es doch so, na, nebenbei und dann, ja gut, French Open Finale wird dann mal gezeigt, klar. Aber irgendwie schaffen die es nicht so richtig in die Berichterstattung, wenn wir ganz ehrlich sind. Das ist immer so ein Nebensatz, immer eine Nebenbemerkung. Und sie kommen auch ins Studio dann hier und da. Also in anderen Sportarten gibt es ja auch verschiedene Disziplinen. Warum ist das so? Es ist ja, die B-Kategorie sagen, irgendwie.
Also, ja, ich sehe es auch bei unserem Turnier in München, bei den BMW Open. Wir haben viele Doppelfans. Ja. Also wenn wir die Doppel spielen, die Plätze sind in der Regel voll. Es gibt viele Tennisfans, die gerne Doppel schauen. Ja. Also auch unser Doppelfinale beispielsweise, aber auch die Matches davor. Aber das Doppelfinale spielen wir vor dem Einzelfinale. Auch da kommen die Zuschauer früh schon raus, um das Doppelfinale zu sehen. Und an was das festzumachen ist, schwierig. Ich glaube, die Fernsehzeiten konzentrieren sich dann wirklich auf die Einzel, besonders bei den großen Turnieren, sicherlich auch auch bei den Einzel natürlich auf die Top-Namen, auch klar. Top-Namen spielen auf den großen Plätzen. Mhm. Die haben das meiste Coverage. Da geht es womöglich auch um Einschaltquoten auch weitergeführt. Aber trotzdem halte ich auch für die Entwicklung einer Spielerin, eines Spielers doppelt für sehr wichtig. Ein gutes Beispiel ist ja Lennart Struff, der über einen längeren Zeitraum sehr intensiv Doppel gespielt hat. Und im Doppel, du spielst Surf und Volley, returnierst, hast den ersten Ball nach dem Return, den ersten Ball nach dem Aufschlag. Also Doppel bringt dir auch für deine Entwicklung als Spielerin, als Spieler extrem viel. Deshalb bin ich auch ein großer Befürworter, auch bei Turnieren Doppel zu spielen.
Ja.
Ja, und auch Mixed, was wir, ja, Laura Siegemund, gutes Beispiel, hat einige Mixed-Titel jetzt bei den Grand Slams, ja, also auch Mixed zu spielen, ja, bei den großen Turnieren, wenn man die Chance dazu hat. Auch das macht was mit dir, wenn du gerade bei den größten Turnieren, bei den Grand Slams, dann auch so erfolgreich sein kannst. Hey, das bleibt auch für die Ewigkeit.
Also lieber ein Doppel als Trainingseinheit als normal trainieren, oder sehe ich das falsch?
Will ich nicht pauschal so sagen, aber wenn ich beim Turnier bin und die Chance habe, Doppel zu spielen, lohnt es sich auch mal, dann das Doppel dort zu spielen und dazu vor Ort dann beim Turnier zu trainieren.
Okay. Ja. Jetzt haben wir ja hier, also eine Überraschung habe ich noch, eine Sprachnachricht von einem lieben Kollegen von dir. Aber jetzt, das Tennisabitur, das haben wir so mit einfließen lassen hier in die verschiedenen Kategorien. Da gibt's jetzt nicht irgendwie extra nochmal 10 Fragen. Ich habe ja permanent schon da Fragen zu deiner Karriere gestellt. Aber mir ist eine Sache nochmal aufgefallen. Ich hatte im Vorgespräch schon ein kurzes Stichwort gegeben. 1988 hast du gegen einen Spieler, der mit 3 unterschiedlichen Partnern gespielt hat, im Doppel verloren. Jetzt kannst du im Prinzip deine Tennisprofessur ablegen. Und ich gebe dir mal ein Stichwort, also 88, das erfolgreiche Wimbledon-Jahr, logischerweise. Er kommt aus Italien.
Diego Narciso.
Nein!
Nicht?
Nein!
Wow.
Gegen
Oma Camporese.
Auch nicht Oma Camporese. Ich habe es hier noch für mich
extra. Paolo Canet kannst
du. Jawohl, Paolo Canet.
Doch, wirklich.
Ja, du hast innerhalb von weniger Monate 3-mal im Doppel gegen den verloren. Narciso hast du ja im Finale mit Tore Meinecke besiegt. Mhm. Aber das ist nicht mehr präsent. Guck mal, der Canet in Monte Carlo mit Peter Korda hast du mit Erik Jählen gespielt. In Hamburg.
Canet und Peter Korda ist aber auch ein gutes Doppel.
Du hast 88 dreimal gegen, aber hast du nicht mehr auf dem Radar, dass du da gegen gegen ihn und Peter Korda in Monte Carlo, dann hat er mit Mezzatri gespielt.
Claudio
eine Woche später, den kenne ich gar nicht, muss ich gestehen. Und dann hat er in Paris mit Jimmy Arias auch wieder gegen dich gespielt. Ja, also ihr habt in zwei Monaten sogar dreimal am Stück hat er mit unterschiedlichen Partnern hat er gesagt, gegen Kühn läuft.
Nehme ich. Ja, habe ich jetzt auch keine intensiven Erinnerungen dran. Aber Paolo Cané war ein fantastischer Spieler. Das mal vorausgeschickt. Und Peter Korda, überragender Doppelspieler. Jimmy Arias war Top-10-Spieler. Und wer war der andere Partner?
Mezzadri.
Claudio Mezzadri.
Den kenne ich gar nicht.
War, glaube ich, auch Top-20. Mhm. Also,
Es passiert.
Gab viele gute Spieler. Es gab einfach viele gute Spiele früher. Und es gab auch viele gute Doppel früher. Du. Ja, es zeigt einfach, wenn du nicht deine Top-Leistung bringen kannst, und das ist ja kaum immer möglich, dann gibt es an Tagen jemand, der besser ist als du oder der einfach auch dem vielleicht auch dein Aufschlag liegt zum Return oder wie auch immer. Aber ja, es gibt ja im Sport alles, ne, sozusagen. Aber auch das ist insofern schön, als dass du die Namen nochmal rausgekramt hast und ich mich nochmal an die Spiele erinnern kann.
Ja, ja. Und nun hast du ja als Sky-Experte auch neue Freundschaften aufbauen können. Und diese Kollegen, die sind, und ich ja auch, hatte ich eingangs gesagt, Stichwort 10 Jahre auf dem Papier älter, aber körperlich mindestens 10 Jahre jünger als ich. Und woher das kommen könnte, das erfahren wir vielleicht jetzt.
Adresse Grünze und ganz viel Spaß bei Doublette 76. Ein herrlicher Podcast. Höre ich auch irrsinnig gerne rein. Ganz viel Spaß, macht weiter so und gönnt euch jetzt den saarländischen James Bond, wie ich immer gerne sage. Ja, Patrick, the perfect gentleman. Immer gut drauf, immer entspannt und so krass in Shape. Du bist eine Inspiration. Du bist für mich auch so ein Health- und Fitness-Coach geworden über die Jahre. Dank dir mache ich jetzt regelmäßig auch diese Eisbäder. No matter what. Immer kalte Dusche, jeden Tag, kann es jedem nur empfehlen. Mach es so wie Patrick, du hast es ja nochmal verfeinert, warst da sogar auf einem Lehrgang mit Wim Hof. Und ja, als ich da auch das ein oder andere Mal ein bisschen aufgeregt war bei meinen Moderationen, hast du gesagt, Junge, entspann dich. 5 Sekunden einatmen, 6 Sekunden den Atem halten, 7 Sekunden ausatmen. Und auch das habe ich implementiert in meine Vorbereitung. Also vielen Dank, eine Inspiration. Du hast Projektkommandante angeschoben. Ich trainiere nochmal ganz anders. Du motivierst mich. Du bist da echt ein richtiger Coach. Und ja, wenn die Matches auch mal ein bisschen zäher sind in der Combox, was machen wir dann? Da machen wir einen Wall-Sit, sitzen an der Wand, bis die Oberschenkel brennen. Bei mir natürlich ein bisschen früher als bei dir, weil du so fit bist. Und weiter geht die Reise. In dem Sinne, alles Gute dir. Es war immer auch ein großes Schmankerl mit dir und Michael. Mit Michael Stich, dem großartigen, gemeinsam podcasten zu dürfen. Mad Dog und Wingman waren ja auch ganz tolle Reise. Und in dem Sinne, bis bald, hoffentlich in der Combox oder auch gerne on court. Ciao, ciao. Wicht!
Wicht, so, genau. Und das, Paul, war noch ein das war noch ein wichtiger Insider am Ende. Paul Häuser. Also, da sind ja ganz, ganz große Botschaften für uns Fernsehzuschauer dabei. Erstmal, ihr macht Wall-Sitting, während ihr kommentiert. Habe ich das richtig verstanden? Bis die Oberschenkel brennen?
Ja, wenn jetzt zum Beispiel mal Werbepause ist oder so, dann zack, dann machen wir Wall-Sitting.
Das ist stark.
Zum Aktivieren auch, ne?
Ja, ernsthaft. Aber,
ja, klar.
Und du hältst es länger durch als der Kollege Paul in dem Moment. Nennen wir das Kind beim Namen.
Ja, aber der Paul ist motiviert und der wird jetzt auch weiter trainieren.
Ja.
Und deshalb muss ich schauen, dass ich da auch mir den Vorsprung erhalte.
So, das ist das eine. Dann kalt duschen, kalt in die Eistonne, wie Per Mertesacker sagen würde. Das auch. Aber das ja, macht also jeder für sich dann wahrscheinlich. Oder?
Ja, mit Paul gemeinsam war ich noch nicht in der Eistonne. So groß ist meine Tonne auf jeden Fall nicht, aber Eistonne, ja, mache ich eigentlich täglich, ja.
Stark. Und dann am Ende hat er auch nochmal drauf bestanden, ganz wichtiger Hinweis, und da musst du mir jetzt helfen, Patrick. Ich kann das akustisch kaum wiedergeben. Was war der letzte Gruß von ihm?
Wicht.
Wicht. Wicht.
Genau. Wicht, genau, Wicht ist das, was Niklas Kuhn, damals schwedischer Topspieler, und auch Mats Wilander oft gemacht haben. Ah. Nathan Hewitt auch oft gemacht haben, und zwar ist das
Wicht. Das, ja, genau. Diese Geste jetzt, auf dem Court, jetzt macht's klingen. Jo, genau. Oh Gott, da habe ich eine lange Leitung gehabt. Weil er meinte, das muss unbedingt noch mit rein. Das muss unbedingt mit rein. Ich habe gesagt, ja klar, aber was so. Und jetzt habe ich gedacht, das löse ich dann im Rahmen des Podcasts auf. Genau. Lieber Patrick, wir haben wirklich eine ganz, ganz große Reise hinter uns. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Habe ich irgendetwas vergessen? Also wir haben jetzt wenig gesprochen über Turnierdirektor BMW Open bei American Express. Bist du seit 2008 in München. Gibt es sonst irgendetwas, was du noch den Hörern oder mir mit auf den Weg geben möchtest? Irgendeine Frage, die ich vergessen habe zu stellen?
Da wir durchweg hauptsächlich Tennis Publikum haben sozusagen oder Hörer aus, die auch Tennis spielen haben, denke ich mal, plus Tennis, also Tennisspieler plus, würde ich mal sagen. Mhm. Also denkt an die Freude am Spiel, spielt weiter Tennis. Es gibt ja auch eine Studie, die besagt, dass Tennisspielerinnen und Tennisspieler sogar länger leben. Es ist ein wunderbarer Sport, auch für die Gemeinschaft, den man mit Freunden spielen kann. Man hat eine tolle Community in den schönen Vereinen, die wir hier in Deutschland auch haben. Und auch wenn es mal nicht so läuft, mal kurz innehalten. Felix würde jetzt sagen, in unserem Buch steht das drin, Break Time, einfach mal durchatmen, wenn es nicht so läuft. Mhm. Und alles nicht ganz so eng sehen. Mal mehr wieder an die Freude am Spiel denken und vielleicht auch mal zurückdenken, warum wir alle angefangen haben mit diesem wunderschönen Sport, weil er uns so viel Freude eben auch macht. Hm.
Das und nicht so viel ärgern.
Bester Gruß.
Ja, wunderbar.
Nicht so viel ärgern. Ja, man kann sich auch mal ärgern, aber man braucht sich nicht so lange ärgern. Ab dem nächsten Punkt wieder da zu sein. Auch da gibt es ja Übungen, Fokusübungen, die helfen.
Unter anderem Bounce and Hit. Haben wir auch nicht angesprochen.
Sagen, Stichwort Bounce Hit, genau.
Naja, das ist ja, ich durfte ja mal eine halbe Stunde bei dir spielen, als du Gast warst, ich glaube in Kontext Wilson, HTHC, meinem ehemaligen Club. Und dann habe ich gesagt, Jungs, wir haben eine halbe Stunde bei Patrick Kühn Training. Was sagt er uns? Wir spielen uns ein. Nee, Jungs, Bounce and Hit. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das dir ja auch erzählt, als wir jetzt vor ein paar Tagen miteinander sprachen. Ich traf einen ehemaligen Hockey-Nationalspieler beim Club an der Alster. Ich sah, wie er jeden zweiten Ball mit dem Rahmen spielte. Und ich sagte zu ihm, lieber Frank, bounce and hit. Und er traf den Ball nur noch im Sweet Spot. Die Welt war in Ordnung. Und es ist so geil für den Treffpunkt auch. Es hilft einem beim Einspielen, vorm Punktspiel. Es hilft auch, um sich zu fokussieren, auch um die Nerven runterzubekommen.
Ja, um zu beruhigen, ne? Um zur Ruhe zu kommen, um die innere Stimme auch mal ein bisschen leise zu bekommen.
Also, das ist so ein banaler Tipp, aber er ist so geil. Und wir haben dann keinen Ball mehr ins Netz gespielt, to make a long story short. Du uns diesen Hinweis gabst und ich war total perplex, dass ich das noch gar nicht so richtig auf dem Radar hatte. Ich hatte das nicht innerhalb meines Aufwärmprogramms oder wie auch immer Matches mit eingebaut und seitdem nutze ich das und habe das Gefühl, ich bin unbesiegbar seitdem.
Du, es ist ja erst der Einstieg in so ganz viele Dinge. Ne? Also ich will jetzt keine Werbung machen für unser Buch, aber es gibt ja ganz viele so Fokussachen, die wahnsinnig gut helfen. Und das Entscheidende ist ja bei diesen Dingen, die müssen ja auch machbar sein. Ne? Also ich sag mal, machbar sein, so dass man es gut machen kann und letztendlich sogar im Match anwendet. So, das ist bei diesen Sachen ganz, ganz wichtig, aber da gibt es eine ganze Palette von. Und ich muss sagen, dass ich als Spieler das selbst nicht kannte, leider nicht kannte, aber ebenso dankbar sind, dass ich es eben als Coach jetzt weiß und kennenlernen durfte und damit vielen Tennisspielerinnen und Spielern, auch in Tenniscamps, die ich mache, doch hier und da ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern darf.
Das glaube ich. Und ich hoffe, dieses Lächeln werde ich dann auch mit meiner Mannschaft irgendwann genießen können. Ich werde auf jeden Fall den Link zu dem Buchkauf in die Shownotes packen von diesem Podcast. Da kann man dann ganz bequem draufklicken und dann weiß man, wo man das überall kaufen kann, in der Buchhandlung logischerweise oder online, weil es jetzt eben die zweite Auflage gibt von Enjoy Your Game. Ich kenne Leute, die schenken das regelmäßig auch dann ihren Freunden. Ich meine, so viele Leute wirklich, die mit einer Flasche Rotwein auf irgendeine Feier kommen, ja, und die landet dann, wissen wir auch, in irgendeinem Weinkeller und wird nie getrunken. Ey, dann holt euch lieber ein Buch, wenn ihr wisst, da ist hat jemand eine gewisse Tennisaffinität. Auch Kindern kann man das Buch eben wunderbar zeigen. Ich habe das meinem 11-jährigen Sohn eben gezeigt, der hat das auch quer gelesen. Der liest das nicht so wie ein Erwachsener, ist ja klar. Aber ja, auch viele Trainer können das meiner Meinung nach nutzen im Kontext der Trainerfortbildung. Meiner Meinung nach einfach, um auch sich nochmal zurückzubesinnen. Du hast das wunderbar zusammengefasst, aber ich sag's mal in meinen Worten auch. Es geht darum, Spaß zu haben. So, beim Tennis. Und auch eben bei einer Meisterschaft und auch beim Turnier, aber auch beim Punktspiel. Und ich erlebe, so nehme ich eben Tennis wahr, in meiner kleinen Welt, doch sehr viel negative Vibes. Und das stört mich. Und das ist auch mitunter ein Grund, warum ich diesen Podcast mache. Deswegen werde ich das auch immer wieder versuchen zu thematisieren, dass die Stimmung auf Jugendturnieren, auf Erwachsenenturnieren irgendwie positiver wird und auch bei Punktspielen, dass es nett ist, also harte Competition, aber dass man sich vernünftig die Hand gibt und danach ein Glas Wasser trinkt.
Fair Play, absolut.
So, natürlich. Und es gibt immer noch relativ viel, neudeutsch würde man sagen, Beef auf dem Court und irgendwie habe ich das Gefühl, da müssen wir alle mehr drüber reden, das müssen wir mehr thematisieren und dann wird es auch besser oder noch besser ohnehin, weil wir eben Tennis lieben, das haben wir gemeinsam. Patrick, vielen, vielen Dank für diesen Ritt.
Vielen Dank.
Und
toll, dass wir das jetzt mal so uns Zeit genommen haben, um über gewisse Dinge zu sprechen. Und danke, dass ich heute dein Gast sein durfte. Ganz fantastisch.
Ehre ist auf meiner Seite. Vielen Dank, Patrick. Alles Gute.
Alles Tschüss. Gute für dich, Tom.
Ciao, ciao. Hallo Patrick, hier ist der Gerald Martinell und ja, ich darf was sagen und das sind wirklich unvergessliche Momente, die ich habe erleben dürfen mit dir zusammen bei unserem Tennisclub in Grün-Weiß. Ich werde nie vergessen, 1993, die erste deutsche Meisterschaft für unseren Tennisclub überhaupt, ja, die wir geholt haben. Du warst unser Leitwolf, du hast uns durch die ganze Saison geführt, zusammen mit dir dann die Saarland-Achse gebildet und dann noch den Marc Kubermans als unseren unnachahmlichen Holländer dabei gehabt. Das waren Momente, die ich nie vergessen werde. Dann hast du uns zur zweiten Meisterschaft geführt, 1996. Das wird beides für die Ewigkeit sein. Legendär einfach die Abende im Tiffany zusammen, die Poolpartys, die wir zusammen erlebt haben, oder einfach die Abende und bei den Auswärtsspielen und eben unsere Auswärtsfahrten. Es waren einfach wunderbare Jahre. Es sind tolle und wunderbare Freundschaften entstanden, Freundschaften, die bis heute halten, Patrick. Ich werde nie vergessen, wie du den Thomas Muster als Top-10-Spieler auf dem Center-Court in Grün-Weiß geschlagen hast und viele, viele unvorstellbare Matches für Grün-Weiß, für unsere Mannschaft gespielt hast.
Kurz nach der Aufnahme mit Patrick Kühn hat mich diese tolle Sprachnachricht von dem ehemaligen Tennisprofi Gerald Martinell erreicht. Seit über 40 Jahren ist er aktiv bei Grün-Weiß Mannheim, sehr erfolgreich in der Tennis-Bundesliga. An dieser Stelle nochmal vielen Dank auch für diese Sprachnachricht und ich bin mir sicher, dass Patrick die jetzt am Ende dieser Folge hören wird. Toi, 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 viel Erfolg an Grün-Weiß Mannheim in der Tennis-Bundesliga. Besucht die Spiele von Grün-Weiß Mannheim.
You cannot be serious!
Folgt Dublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.